Leute, ich habe es angedroht. Wenn es in irgendeiner Form auf Interesse stößt, dann mache ich auch einen zweiten Teil.
Und jetzt in meinem zweiten Podcast möchte ich mich mit Holger unterhalten. Holger ist Gitarrist der Band C4Service, die ja auch in meinem neuen Buch Hit the Stage drin ist. Und C4Service gibt es wie lange schon, Holger?
Seit 2013.
Okay, also jetzt sagen wir mal ungefähr 8 Jahre. Ja. Und ihr seid diese 8 Jahre, ich glaube, bis auf den Bass in einer ähnlichen Besetzung geblieben, ne?
Ja, nur der Bass, den haben wir zweimal ausgetauscht, dreimal, zweimal, was weiß ich. Bassisten gibt es halt wie Sand im Getriebe, aber sonst sind wir konstant, genau.
Ja, aber du warst ja jetzt nicht 2013 wahrscheinlich das erste Mal in einer Band, sondern hast ja wahrscheinlich deutlich eher angefangen, Musik zu machen. Wann standest du denn das erste Mal auf der Bühne?
Und das erste Mal war 1986 im Kolpinghaus in Barendorf mit den Gobies. Das Konzert wurde abgebrochen, weil der Feuerlöscher plötzlich leer war. Dann war ich mit der Hardcore-Band Deceit eine Weile unterwegs. Da waren wir auch ja, ganz gut dabei eigentlich. Danach, was war danach? Achso, Wisdom and Chains. 92 bis 90 sind wir Wisdom and Chains, was aber nichts zu tun hat mit den Spacken aus Pennsylvania, sondern wir sind die richtigen Wisdom and Chains gewesen.
Dann da müssten sich doch jetzt eigentlich die Demos müssten doch eigentlich bei eBay jetzt gut weggehen, die CDs, die ihr da gemacht habt.
Nee, ich habe einmal bei uns am Merch-Stand eine Single verkauft an so ein paar, an 210, an die Russen, die irgendwie, oh, die wissen sich, ich sag, es ist aber nicht die, ja, egal, wollten sie haben. Unser Video bei YouTube wurde aber schon kommentiert, das ist nicht Wisdom in Chains. Also man ist da irgendwie nicht sehr offen in den Kreisen. Naja, ja, dann war ich mit Escort Service unterwegs, eine Band aus Münster, die aber, glaube ich, so ziemlich keiner kannte. Wir haben zwar eine CD gemacht, aber waren ansonsten relativ faul und haben, glaube ich, weiß nicht, vielleicht in 10 Jahren 17 Konzerte gespielt. Da geht mehr. Und dann war das irgendwann eingeschlafen. Und dann kam Carsten, unser jetziger Schlagzeuger, den habe ich so alle paar Jahre mal getroffen, mit dem war ich auf der Schule und der sagte, ja, lass uns mal Musik machen. Und ich sage, ja, lass uns mal Musik machen, wie man das so sagt. Und dann rief er tatsächlich irgendwann an und sagt, ich habe noch einen Gitarristen, wir können starten. Ja, und der kannte dann noch einen Bassisten und dann kam Verena dazu und ja, ich hätte nie gedacht, dass das Ding irgendwie so groß in Anführungszeichen wird. Also die Anfänge waren schon sehr bescheiden und insofern haben wir uns ganz prächtig entwickelt.
Wie ist das denn, also ich finde das immer so spannend, was für ein Gradmesser für Erfolg man so hat, ne? Der ist ja jetzt auch für jede Band unterschiedlich und für mich war das damals so, dass wenn man ein Konzert gespielt hat und man gemerkt hat, dass da irgendeiner, der jetzt nicht aus dem unmittelbaren Freundeskreis gehört und deswegen quasi verpflichtet ist, sich über den Auftritt zu freuen, dass der plötzlich irgendwie mitging und man merkte, okay, gut, du hast da einen erwischt. Das war dann immer schon für so einen Abend echt eine erfolgreiche Quote. Manchmal hast du auch ganz viele Leute gehabt, aber meistens war es dann so, dass man sich so freute, dass da so einer irgendwie oder ja, dass Leute irgendwie Freude daran haben, die einen vielleicht vorher nicht kannten. Das war so ein Gradmesser. Viel mehr kann man ja auch nicht denken, so Verkaufszahlen oder sowas spielt ja keine Rolle dann. Ne?
Nee. Wobei für mich persönlich schon so ein Gradmesser ist die Anzahl der Auftritte überhaupt. Also ich persönlich könnte das eigentlich jeden Tag machen oder ständig. Und je mehr Auftritte, desto besser ist es für mich. Und ja klar, wenn man dann auch noch ganz gut ankommt, ist das natürlich auch was. Ne? Wobei bei uns ist das... ja, aber ganz interessant zu sehen, weil Verena ist halt eine Frau. Eine Frau ist nicht ganz so oft auf einer Bühne, dass bei uns dann auch ganz vorne im Pit immer die jungen Frauen stehen und mittanzen und quasi ermutigt sind, sich da mal auch einzubringen. Und ein Ding fand ich auch sehr bemerkenswert, als wir mal einen Song bei auf einem Aux-Sampler hatten. Da schrie tatsächlich eine Frau dann irgendwann, ja, dieser Song hätte sie sehr berührt, der wäre ja genau passend gewesen für sie in der Situation. Ja, mehr kann man eigentlich nicht wollen, ne?
Das stimmt,
Außer
klar.
Verkauf, außer Verkaufszahlen noch.
Ja, klar, aber ich meine, das ist ja so, es gibt ja so ganz unterschiedliche Dinge halt so, ne? Also was man vielleicht auch gar nicht so denkt halt so, ne? Jede Band tickt ja auch anders. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ne, jetzt wieder so ein doofes Beispiel, aber kann halt auch nicht aus viel mehr berichten als aus meiner eigenen Zeit. Aber wir haben uns zum Beispiel damals ganz schnell zum Ziel gemacht, einfach auch mal alleine ein Konzert zu spielen und mal zu gucken, wer kommt. Damals konnte man das wunderbar machen in der Baracke, denn da musste man keinen Eintritt nehmen. Da hatte man ja keine großen laufenden Kosten. Und deswegen haben wir das dann da immer gemacht und dann mal getestet, ja, wer kommt denn? Und irgendwann haben wir dann auch, glaube ich, mal angefangen, ein bisschen Eintritt zu nehmen, um mal zu schauen, ob dann immer noch Leute kommen. Das waren so Punkte, so. Man hat sich so ein bisschen befreit von dem Vorband. Syndrom halt so, ne? Immer zu hoffen, dass irgendwann mal eine coole Band rüberkommt und dann auch noch irgendjemand sich denkt, ja komm, dann nehme ich die mal mit. Aber das haben viele Bands halt auch anders gesehen und ich habe bei euch so das Gefühl, dass so, also es ist so ein bisschen, vielleicht auch, also liegt es auch am Musikstil an sich, dass ihr auch immer so ein bisschen das Understatement pflegt. Also es geht euch nicht um die große Show, sondern es geht darum, eine Show zu machen, aber nicht die große Show und es geht nicht darum, besonders aufzufallen.
Nee, wir legen es jetzt nicht drauf an, irgendwie jetzt ja, auffallen, weiß ich nicht. Wir wollen schon überzeugen, ne? Und ich meine, wir machen nun mal einen Sound, der ja, der ist jetzt nicht ganz so modern ist. Also man kann uns auf eine Hardcore-Show packen, man kann uns auf eine Punk-Show packen, das passt alles immer irgendwie. Aber man kann jetzt nicht sagen, wir sind nur lupenreine Hardcore-Band oder wir machen super Oldschool-Punk-Rock oder sonst irgendwas. Dafür ist es zu gemischt. Insofern ist es mit Headline in Anführungszeichen auch schwierig. Aber umso interessanter ist es dann, in verschiedenen Kontexten aufzutreten und trotzdem immer die Leute zu erreichen. Also, ob du jetzt vor einer Horde betrunkener Asselpunks auftrittst, oder irgendwie in einem großen Club, wo die eigentlich auf die Hauptband warten und von der Vorband eigentlich nichts erwarten, dann ist das auch schön, ne? Wenn die Leute eigentlich nur warten, dass Exploited auf die Bühne kommen und denen trotzdem Zugabe schreien, schon schön.
Genau, das sind dann so, das sind so Extrapunkte. Habt ihr herausgefunden, welches das Publikum ist, das euch am ehesten dann doch geneigt ist? Sind es dann die besoffenen Asselpunks oder wer ist es? Oder seid ihr auch Teil der besoffenen Asselpunks?
Ja, das können wir sein. Wir sind da vielschichtig kompatibel.
Oh,
Nee, wir
das ist ja wunderschön. Boah, vielschichtig kompatibel. Das ist halt jetzt schon den Wert dieses Podcasts verhundertfacht.
Ja,
Mann,
gucke
Mann,
mal.
Mann.
Ja,
Na, ich, der
gepflegt
hier so
ausdrücken.
einsilbig rumrennt und dann haust du sowas raus und lässt mich schlecht aussehen. Beim zweiten Teil gleich. Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt aber da.
Nee, ja, ich finde so, die ganze Atmosphäre ist in kleinen Läden meistens angenehmer. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn du in einen kleinen Laden kommst, wo die Leute dich quasi bewusst gebucht haben, da freuen sich die Veranstalter auf dich. Da beschäftigt sich auch das Publikum meist mit dir ganz gut und guckt sich das an. In so großen Läden, na klar, als Support, da bist du irgendwie der Lückenfüller zwischen Abendkasse und Hauptband. Aber leider wird man da auch dann sehr, ich sag mal, respektlos behandelt, ne? Also, wenn du irgendwie betteln musst, dass du Spritkohle kriegst und im Büro gehen aber die großen Scheine für die Hauptband rüber oder du darfst nicht in den Backstage-Raum oder darfst nur vom Buffet die Reste essen, wenn die fertig sind, da fühlt man sich immer ein bisschen verarscht. In den kleinen Läden ist man einfach, ja, willkommener.
Das ist wirklich passiert. Ne? Habt ihr ja erzählt, dass da mal
Ja.
quasi nur die Reste für euch über waren. Der etwas geschulte Bandfreund weiß, ne, der jetzt aus NRW kommt, weiß auch schon, wer der Veranstalter ist. Wir lassen das jetzt mal weg, aber das ist wirklich so, das wissen eine Menge Leute jetzt direkt.
Aber immerhin gab es Bier und es gab Musik, also mehr wollen wir ja gar nicht.
Also Respekt muss man, braucht man nicht. So ein minimales Maß an Respekt, wo es heißt, ey, du musst jetzt nicht den angerotzte Stulle essen, sondern du kannst auch eine nehmen, die neu ist. Das wäre ja, also es ist ja auch nicht so, dass es jetzt ein hochgradig teures Catering dann teilweise ist. Es ist ja wirklich einfach nur eine vielleicht auch bewusste Herabstufung, die gar nicht sein muss.
Ja, ach, es gab ein gutes Catering und auch die Reste waren auch noch zum Sattwerden. Aber um es mal die Formel zu bringen, wer Musik und Bier und Musik hat, der braucht keinen Respekt erwarten.
Okay, aber das heißt, klar, das macht den Unterschied dann aus, ne, wenn man einen kleinen Konzertsaal hat und der Veranstalter bucht einen bewusst, hat er natürlich deutlich mehr, hat man natürlich auch eine persönlichere Ebene, der freut sich mehr, ist auch dann vielleicht bereit, auch einem dann wirklich neues Essen zu geben. Das ist natürlich auch was Besonderes. War das so der Tiefpunkt oder ist noch Schlimmeres passiert?
Ach, ich würde auch nicht mal sagen, dass das ein Tiefpunkt war. Das war einfach interessant. Ich meine, wir verhungern deswegen nicht. Wir haben uns kein Loch in die Bandkasse gerissen oder so. Insofern war das einfach mal interessant und wir waren jetzt nicht am Boden zerstört oder so. Wie war die Frage?
ob das der absolute Tiefpunkt war. Ach so. Also es ist das Verhalten von Veranstaltern, meine ich jetzt. Ne? Natürlich gibt es immer so Punkte, die einen mehr nerven. Es gibt einen Abend, an dem man sowas einfach mit einem Lächeln hinnehmen kann. Aber natürlich ist das im Nachhinein, wenn man es jetzt mal so betrachtet, ist das ja schon sehr, sehr respektlos.
Ja, ach, den Tiefpunkt habe ich mal erlebt, da war ich Mitveranstalter. Das heißt, ein Freund und ich haben eine Show aufgezogen mit 4 Bands und hatten den Raum über so einen Musikerverein bekommen. Und 3 Tage vorm Konzert mischt sich der Chef von diesem Verein ein und will plötzlich dann das Kommando übernehmen. Und dann hatten wir einer Band aus Münster, Heretic Warfare, den hatten wir Spritgeld zugesagt und dann waren die so geil und mussten aber schnell weg. Da hat mein Kumpel erstmal aus seiner eigenen Tasche den Fuffi in die Hand gedrückt und gesagt, war geil. Und dann kriegt der Chef das mit und sagt, ein Fuffi für die ist doch viel zu viel, ist doch mehr als Spritgeld für Münster. Ist auf dem Parkplatz der Band hinterhergerannt und hat dann die Kohle wieder abgenommen. Also da wäre ich fast im Boden versunken. Und wir haben dann die Kohle nachher noch wieder zukommen lassen. Aber das war das Peinlichste, wo ich je involviert war, glaube ich.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist noch deutlich schlimmer. Ich weiß auch nicht, wie man da als Band reagiert, wenn dann plötzlich irgendein Typ hinter einem hergerannt kommt und die 50 Euro, die natürlich innerhalb von Münster man schwer zusammenkriegt für Spritgeld, aber die ja auch so ein, sag ich mal, so ein Minimalbetrag sind, die noch zurück. Wollt ihr die komplett zurückverlangen oder hat er dann gesagt, ihr kriegt einen Zwanni, ich nehme euch jetzt irgendwie?
Ja, ich glaub, die haben 30 wieder abgegeben oder so. Die waren auch super plex, die standen wahrscheinlich offenen Mundes da und haben die Kohle wieder rausgerückt. Ja, und die andere Band war kein Hass da und die wollten auch dann irgendwann mal ins Bett und abrechnen. Und dann habe ich denen auch aus meiner Privatschatulle ihre Kohle gegeben. Habe ich natürlich nie wieder gesehen von einem Oberveranstalter.
Das war ein Laden in Münster?
Nee, das war das Hot in Warendorf.
Okay.
Und da habe ich früher mit einem Kumpel viel Konzerte selbst gemacht und jetzt wollten wir es mal wieder wissen. Vor ein paar Jahren und haben es dummerweise mit diesem Verein eingelassen. Der Verein ist cool, aber der Oberboss, der war ein bisschen schlagschräg.
Ja, unglaublich. Also das vor allem, wenn es ein Verein ist und das Hot, das ist ja alles staatlich gefördert. Die müssen sich ja um Kohle jetzt auch nicht so große Gedanken machen.
Aber ich will es mal eben an der Stelle sagen, es waren nicht die Kids von Machmal, die sonst im Hot Konzerte machen, die sind cool. Also nicht, dass jetzt hier falsche Gerüchte aufkommen. Ich will, dass richtige Gerüchte aufkommen. Die Machmal-Kids sind cool.
Das finde ich auch. Da kommen viele coole Bands hin und das ist mit ordentlich Herzblut gemacht.
Auf jeden Fall.
Ja. Okay, das ist wirklich noch schlimmer, als die Reste essen müssen. Und vor allem, wenn man dann noch so selber wenn man dann eigentlich quasi, der Chef wurde ja vorher wahrscheinlich gar nicht erwähnt. Die Bands wussten ja wahrscheinlich gar nicht, dass es diesen Typen gibt, der da plötzlich
Richtig,
mitmacht.
richtig. Genau.
Hätte ja auch irgendeinen Typ machen können. Vielleicht versuche ich das auch in nächster Zeit mal bei einem Konzert, einfach mal hinter Bands herzurennen und sagen, ey, ich bin übrigens der Chef von der Sputnikhalle und von den 500 € kriege ich jetzt 400 Meter, denn ihr wart scheiße.
Ja,
Das
jetzt habe ich dich auf was gebracht.
ist die Masche eigentlich.
Hoffentlich gibt es bald wieder Konzerte. Kannst du das mal ausprobieren?
Ja, da kann ich ja gerade mal darauf hinweisen, dass ich ja jetzt bald im August C4 Service und Chor in der Sputnikhalle veranstalte.
Ah,
Wenn ich
richtig,
mich recht entsinne, ist es der 21.8. Aber
richtig.
das habe ich jetzt gerade gar nicht so im Blick, weil das noch so lange hin ist. Aber das ist eins der wenigen Konzerte, das, glaube ich, für Münster schon angekündigt ist. Es ist momentan so, dass wirklich, also gefühlt für mich, alle Leute echt komplett die Füße stillhalten und erstmal abwarten. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass Chor schon so früh gesagt haben, komm, wir machen weiter. Oder ich hatte denen auch gesagt, gebt mir einfach einen neuen Termin. Ich spreche den ab und absagen können wir ja immer. Wobei, jetzt muss ja irgendwann auch mal dieser Knoten platzen. Also ich meine, sag mal, ein Sitzkonzert wie im letzten Sommer sollte ja wohl drin sein.
Ja,
Na?
21. August, das ist recht. Ich habe gerade geguckt, das
Ja.
stimmt. Ja, da ist auch noch ein bisschen Sonne draußen, da kann man sich notfalls auch wieder an die Biertische setzen vor die Sputnikhalle.
So ist
Das
es
wäre
gedacht
eigentlich,
eigentlich, ne?
ja,
Das ist
genau.
dann so ein bisschen schunkeln und
Ja.
zufrieden sein. Das passt ja auch ganz gut. Euer Sound und der von Chor ist ja beides auch sowas, wo man sich, ne, in den Arm
Man
nimmt
schunkeln
und
kann,
genau,
genau.
schunkeln kann, in den Arm nimmt und wo die Welt einfach mal in Ordnung ist.
Ja, einfach mal die Wirklichkeit vergessen und abschalten. Genau.
Ja, das wird ja in vielen Fällen gerade so gemacht. Also, das so, jetzt ist ja mal, es wird nicht so, dass die Realität für die Leute hier in Deutschland echt mal Kacke ist. Und ich glaube, dann fällt es vielen natürlich noch umso schwerer, jetzt zu bedenken, dass es halt Leute noch gibt in anderen Ländern der Welt, denen es noch viel, viel beschissener gerade geht. Also bei denen das immer noch draufdrückt halt so, ne? Ich meine, klar ist es scheiße, dass wir hier alle zu Hause rumhängen, dass wir das Ding jetzt hier online machen müssen und uns nicht treffen können, das ist alles Kacke. Aber das ist immer noch im Rahmen, also ich rede jetzt über mich, für mich immer noch Luxus, ne? Mir geht es immer noch gut, mir nimmt sofern keiner was weg. Klar, ich kann keine Konzerte machen, aber ich will auch niemanden anstecken gerade. Ich möchte gern, dass das jetzt ausgetragen wird. Ich möchte, dass es so weit kommt, dass wir wieder Freiheiten haben können, die nicht bedeuten, dass wir jemand anders gefährden. Das sehe ich ganz klar so. Aber es muss ja trotzdem vorangehen. Und da wundere ich mich, dass so ein bisschen jetzt gerade da. Jetzt ganz viele Touren werden jetzt schon auf 22 verschoben, dass da nicht so gesagt wird, komm, lass uns doch mal ein bisschen Energie jetzt reinstecken. Aber vielleicht bin ich auch da irgendwie einfach nur naiv oder so. Also, nur ich denke mir, letztes Jahr im Sommer hat das geklappt. Dieses Jahr im Sommer sollten ja schon ein paar Leute geimpft sein, ein paar Leute, man sollte eigentlich Tests haben. Also ich sag mal, wenn es jetzt halbwegs vernünftig läuft, dann sollte es doch einfach so möglich sein, dass ich dann am 21.8. im Zweifel einfach von jedem Euro mehr nehmen, dafür diese Tests kriege und dann können sich Leute wirklich in den Arm legen. Das muss doch eigentlich möglich sein, in jetzt 5 Monaten, dass wir bis dahin genug Tests, produzieren, dass man die günstig kriegt und die für solche Zwecke dann mal nutzen kann. Ne, denn das ist einmal der große Wunsch bei mir dann, dass wir dann wirklich wieder eine Party machen können und im Zweifel dann alle am Eingang ein bisschen länger warten müssen, aber dafür dann, ne, auch wirklich tanzen können und sich berühren können und sonst was. Das muss doch das Ziel sein.
Das ist richtig. Wobei ich mich mit Prognosen da echt schwer tue, weil es immer irgendwie passiert, was man dachte, kann doch gar nicht sein. Ne? Als
Ja, das stimmt.
man im letzten Jahr irgendwie in der Tagesschau hörte, in Italien haben sie ganze Bezirke abgesperrt und Ausgangssperre, da hast du ja, was ist denn da los? Und ein paar Wochen später hast du das Gleiche gehabt, so mehr oder weniger. Und dann geht wieder was, und dann geht es wieder nicht. Und ich glaube, dass deswegen auch viele Leute jetzt, die im letzten Sommer noch Elan hatten, jetzt einfach so frustriert sind, dass sie den, weiß nicht, sagen wir, vorsichtiger sind, jetzt was auf die Beine zu stellen oder wirklich erstmal abwarten wollen. Ne?
Ja, also das, klar, bis zum gewissen Grad ist das nachvollziehbar, aber ich denke mir immer so, es muss ja verschiedene Kräfte geben in so einer Gesellschaft. Und auf der einen Seite müssen wir jetzt alle vorsichtig sein, aber wir müssen ja das soziale Leben irgendwie aufrecht erhalten. Wir müssen ja dafür sorgen, dass wir jetzt nicht irgendwann so abgestumpft sind, dass allen jetzt schon Netflix reicht. Sondern wir müssen ja weiter gucken. Und ich denke irgendwie so, dass das dieser Ansatz ist, zu sagen, guck mal hier, 21.8., Core, C4 Service, Sputnik Halle. Ja. Und dann sind da vielleicht sind da ein paar Leute, die sagen, okay, gut, das ist 5 Monate, bis dahin quasi geht's doch. Aber wenn der am 21.8. was macht, dann kann ich ja auch mal gucken. Und vielleicht, dass wir auch so, so ein bisschen für sowas planen. Denn wie gesagt, wenn jetzt noch ein Jahr alles stillsteht oder wenig ist und dann nicht viel zusammenkommt, dann werden die Konzerthallen, das wird keine Konzerthalle durchhalten. Da bin ich mir sicher. Nee.
Ja, ich hoffe, dass die Leute, oder sagen wir mal so, man braucht für so ein Konzert ja jetzt nicht unbedingt ein halbes Jahr Vorlauf. Man kann sowas ja auch relativ spontan machen. Ich hoffe mal, dass wenn die Leute merken, es geht wieder was, dass dann auch relativ viel passiert. Also jetzt zumindest im kleinen Rahmen. Ne? Keine großen Bands, die halt doch den Vorlauf brauchen oder Ami-Bands, die irgendwie rüberfliegen müssen. Aber ich hoffe, dass dann relativ viel spontan passiert mit 2, 3, 4 Wochen Vorlauf vielleicht.
Ja, die lokalen Bands können sich dann wahrscheinlich ein bisschen austoben, bis es dann im Jahr 2022, wenn es denn alles gut läuft, zum totalen Overkill kommt, denn dann will ja jede Band touren und dann werden die Agenturen wahrscheinlich jede bekackte Halle zubuchen, bis es nicht mehr geht und dann brauchen sich wahrscheinlich lokale Bands wirklich nur noch, wenn überhaupt Support-Gigs spielen, darüber hinaus wird es wahrscheinlich nichts geben. Das ist dann auch so ein bisschen düster halt, ne? Da wird sich die Kohle natürlich durchsetzen, da wird jede Agentur sagen, ja, wenn du uns da und da und da nicht buchst, dann brauchst du dich gar nicht mehr melden und dann geht's los und dann geht die Hauerei los. Das wird auch nicht schön werden. Na, aber also ich denke, da kann man sich darauf einstellen, dass es so sein wird. Es werden viele Bands rüberkommen, die dann auch ein paar Jahre nicht da waren. Das wird auch für die cool. Wahrscheinlich werden viele Konzerte am Anfang deutlich besser besucht sein, als sie das an sich gewesen wären, wenn sie im Jahr 2020 stattgefunden hätten. Aber wie gesagt, zeitgleich wird da ziemlich viel ausgebootet werden und ich, der so hobbymäßig hier und da mal ein Konzert macht, also ich könnte mir auch vorstellen, dass dann irgendwann heißt, sorry, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die größeren Kunden bedienen, haben keine Zeit. Ich würde es erstmal verstehen, denn ich sag mal ganz ehrlich, mit mir verdienen die Hallen jetzt auch nicht so viel mit dem, was ich mache, ne? Aber klar, aber das ist halt trotzdem dann schade, weil dann es wiederum auf die Kleinen geht. Deswegen wäre es vielleicht ganz cool, ne, wenn man dann im Sommer so Veranstalter, die sagen, komm, wir machen in 4 Wochen eine Show, 4 Bands aus Münster oder ne, und Umgebung, wir machen einfach mal wieder Party und setzen uns hin und versuchen irgendwas hinzukriegen. Ja, das wär auf jeden Fall wünschenswert. Aber wo wir gerade beim Thema sind, ziehen wir doch mal den Schlenker, den ich eigentlich zum Ende ziehen wollte, jetzt schon rein. Denn du hast ja manchen Leuten ein bisschen Insiderwissen voraus. Du arbeitest ja im Krankenhaus. Du bist quasi einer von den großen Helden, die Deutschland gerade hat, für die wir abends klatschen auf dem Balkon, für die wir kein Geld ausgeben, aber für die wir abends klatschen.
Nee, das wärmt mich auch.
Das freut mich. Das freut mich, dass mein Klatschen hier auf meinem fiktiven Balkon bei dir angekommen ist.
Ja.
Aber sag mal, das finde ich wirklich spannend. Jeder hat so seine Meinung, du arbeitest nicht direkt in dem Corona-Bereich, aber du kriegst das natürlich mit über Kollegen und so. Was ist denn deine Einschätzung dazu? Also ich stelle jetzt auch mal die große Frage, weil ich erlebe das so ein bisschen im Umfeld, dass da hier und da Leute auch so Lockdowns in Frage stellen und sagen, ja, ist ja alles nicht so schlimm. Das ist jetzt, du musst jetzt nicht das medizinisch beantworten, aber es ist jetzt, du hast ja da jetzt ein Jahr lang quasi Erfahrung gesammelt. Wie bewertest du das? Möchtest du das bewerten? Frage ich mal erstmal.
Ja, ich bewerte das, ob ich will oder nicht, weil ich mich auch mit dem auseinandersetze. Es ist jetzt seit einem Jahr Routine, dass wir morgens zum Faxgerät gehen. Da ist das neue Fax von Merkel mit den Anordnungen, welche Omas mit Vorerkrankungen wir jetzt wieder als Covid stempeln sollen, damit was im Fernsehen kommt. Nein.
Ich hab's gewusst. Ich beende jetzt hier das Gespräch. Nein, wunderbar, ihr habt's alle gehört.
Nein, so ist natürlich nicht. Nein, also was mir aufgefallen ist, ich meine, ich arbeite in einem sehr großen Krankenhaus in Münster am Rande der Stadt. Da waren oder sind, im Moment sind es Gott sei Dank sehr wenige, aber die richtig harten Covid-Fälle, das waren Menschen, das war nicht die Oma aus dem Altenheim, die schon 20 Vorerkrankungen hat, das waren Menschen in ihren 50er, 60er Jahren oder auch Leute ab 30, die plötzlich da schwer auf dem Bauch lagen und es auch nicht alle geschafft haben. Das ist schon echt hart, ne? Das zu sehen. Und das ist auch völlig uninteressant, ob jemand mit oder an Covid oder durch Covid oder auf Covid gestorben ist. Das ist scheißegal. Die Leute verrecken da ziemlich unschön, können keinen Besuch empfangen. Für die Werktätigen ist es enorm belastend, da ständig in Schutzkleidung rumzurennen. Das habe ich auch gemacht teilweise. Ich habe das teilweise nur ein paar Stunden gemacht, aber wenn du ganze Tage, ganze Wochen in einem Zeus rumrennst, da bist du echt gar hinterher. Und ja, es ist kein schöner Tod. Insofern bin ich schon der Meinung, dass man sich schützen muss, schützen soll, dass man Kontakte vermeidet, so gut es geht, auch wenn es mir persönlich schwerfällt. Und ja, ich auch sehr leide, dass ich halt nicht rausgehen kann, mal in die Kneipe, aufs Konzert oder Freunde treffen oder auch keine Bandprobe. Wir haben anfangs in den Proberaum eine riesen Abluftanlage eingestellt und mit Masken geprobt und irgendwann war das auch nicht mehr legal. Und wir als Punkband beachten ja die Regeln und proben dann auch nicht mehr.
Will ich nur hoffen.
Ne? Und das fehlt mir ganz, ganz, ganz gewaltig. Ja, insofern bin ich hin und her gerissen zwischen der professionellen Einsicht, dass es anders nicht geht, und dem kleinen Punkrocker, der sagt, ach komm, ist alles nicht so schlimm.
Ich finde, das ist ja eigentlich eine ganz witzige Sache, die so in den letzten, ja, das war schon jetzt gerade zur Pandemie, aber auch vorher schon so mit der Flüchtlingskrise aufkam, dass eigentlich quasi ein Großteil der linken Szene, als dann quasi der Flüchtlingsstrom kam und die Grenzen geöffnet wurden und Frau Merkel sagte, wir schaffen das und so, dass dann quasi die große, sag ich mal, Systemkritik jetzt erstmal von den Rechten natürlich kam als Reaktion darauf und die Linken aber so die Regierung verteidigt haben. Und das passiert ja jetzt immer noch so. Das ist so witzig, dass ich dann so mitkriege, dass jetzt quasi dann so da auch damals schon Leute dann so Angela Merkel so hochgehoben haben und gesagt haben, wow, unglaublich, das ist so toll, und das verteidigt haben in jedem Ding, ja, und natürlich Grenzen auf. Als wenn sie irgendeine Wahl gehabt hätte, als wenn wir, ich finde ja das, was sie gesagt hat, damit hat sie gut gemacht, aber im Prinzip ist das nur die einzige Sache, sie hatte auch keine Chance, die Menschen standen da an der Grenze und wir haben auch nicht genug Grenzpolizisten, um die alle aufzuhalten, und das wäre auch nicht möglich gewesen. Also ich sag mal, es gab keinen anderen Satz, als wir schaffen das. Und jetzt ist es auch so, dass jetzt quasi diese Pandemie da ist und die Regierung natürlich wirklich überall versagt, aber diese Regeln und das Aufrechterhalten der Regeln, das kommt so oft von den Linken, dieser Punkt und diese Diskussion, wo es heißt, nein, wir müssen uns an die Regeln halten. Und das ist total befremdlich, dass es eigentlich die Menschen sein sollten, die einen Freiheitsdrang haben. Ich finde es ja gut. Ich sage ja nicht, dass es falsch ist. Es ist genau richtig, das jetzt zu machen und das umzusetzen. Aber wir müssen halt immer gucken, also die individuelle Freiheit, die muss ja trotzdem noch gegeben sein und die muss das Ziel sein, das dürfen wir nicht vergessen. Nicht der Lockdown ist das Ziel, sondern so schnell wie möglich da rauszukommen und so wenig Leute wie möglich krank werden zu lassen. Aber der Punkt ist, was man verteidigen muss, ist nicht der Lockdown, sondern verteidigen muss man das Ziel, dass es uns dann hoffentlich bald wieder gut geht, dass wir vorankommen. Und ich finde, es ist halt befremdlich, es ist nicht falsch, aber es ist eigentlich schon irgendwie auch ein bisschen witzig, dass das jetzt passiert, dass so von der linken Seite so extrem die Regierung verteidigt wird. In diesem kleinen Fall. Oder sagen wir mal, oder die Maßnahmen der Regierung. Die Regierung selber wird nicht mehr verteidigt nach dem, was sie sich in den letzten Monaten geleistet haben.
Nee, das stimmt. Aber ich meine, das sind nun mal, ich weiß nicht, ich sag mal, es ist vernunftgeleitet.
Das wollte ich sagen. Vernunftbegabte Menschen sind das grundsätzlich, klar.
Vernunftbegabte Menschen. Aber natürlich ist das schon sehr cheesy, wenn man sich plötzlich erwischt, wie man denkt, jo, das hat die Merkel gut gemacht oder da bin ich ganz bei ihr. Und immer, wenn ich mich dabei erwische, muss ich mir sagen, Moment, das ist auch eine, die hat Thomas de Maizière in die Regierung geholt und die hat den wie heißt er, den Bundeshorst immer noch bei sich und so. Also da muss man sich wieder auf den Boden der Tatsachen holen.
Ich glaube auch, wenn sie alle gekonnt hätten, wie sie wollten, dann wären die Entscheidungen der letzten Jahre, auch 2015 Grenzöffnung, dann wären die anders gewesen. Das sieht man doch jetzt auch an Frontex. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ein Land wie Deutschland sagen würde, wir beenden das jetzt hier mit Frontex, dann wäre das auch vorbei. Aber ich glaube, das ist schon noch, man muss das schon noch mitleben, dass das gewünscht ist. Sie möchten nicht, dass die Menschen hier hinkommen. Sie hatten nur damals keine andere Wahl. Das ist offensichtlich zu sehen. Abgesehen davon war es natürlich auch so, dass mit diesem Satz Angela Merkel sich halt auch in die Geschichtsbücher geredet hat, nicht? Das ist so, ne, im Sinne von den blühenden Landschaften von Kohl, Mr. Gorbatschow, Tear Down This Wall, all diese Dinge, diese Sprüche, die halt in den Geschichtsbüchern erscheinen. Ja. Da ist, wir schaffen das, wird dabei sein. Aber sie hatte keine Wahl, es gab keine Möglichkeit. Und wie gesagt, und Frontex und all das wurde trotzdem durchgesetzt. Diese illegalen Pushbacks, das Zusammenarbeiten mit irgendwelchen, ich denke, das sollen ja eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, ob das die Marine ist dann oder Coast Guards, keine Ahnung, aber mit denen arbeitet man nicht zusammen. Das würde man in keinem anderen Fall machen, aber da wird es dann einfach gemacht und verteidigt. Und ich meine, nach den letzten Aufdeckungen, was da alles passiert ist, redet immer noch keiner davon, das Ding endlich zu schließen und Schluss zu machen. Es wird einfach weitergemacht, ne? Und der Scheuer rennt da immer noch rum und findet es gut und versucht, die Sea-Watch zurückzuhalten und ist damit dabei. Ja, man muss überlegen, dass der es aktiv dann mit dabei ist, dass Menschen ertrinken. Er unterstützt das. Er sagt, unterlassene Hilfeleistung nennt man es ja. Unterlassene Hilfeleistung. Und das ist ein Punkt, wo man nur hoffen kann, dass, wenn auch jetzt nichts passiert, dass diese Menschen in den Geschichtsbüchern dann spätestens das kriegen, was sie verdienen.
100% d'accord. Ja. Ganz richtig. Mhm.
Und das ist halt, wie gesagt, das ist schon schade, dass man dann, dass diese Unterstützung dann zum Teil da ist. Wie gesagt, ich verstehe es bis zu einem gewissen Punkt, dass man das macht, aber ich würde das sehr ich würde es vorsichtiger formulieren und würde sagen, so bis zu einem gewissen Grad unterstütze ich das, was diese Regierung in diesem Fall tut. Aber, und das auch gar nicht, weil ich jetzt irgendwie mich als Rebell sehe oder so. Aber einfach, wenn man ernsthaft die Politik der CDU abfeiert, dann ist man entweder Parteimitglied und hofft auf eine bessere Position oder ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich als Mensch nicht. Kann sein. Also ich muss ja auch nicht alle verstehen, ich muss nicht alles wissen, aber wenn man das aktiv macht, finde ich das echt befremdlich.
Richtig. Insofern hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, dass sie sich den Merz da wieder hinstellen, hätte man wieder ein klar definiertes Feindbild gehabt.
Das wäre ganz wunderbar gewesen. Nicht für die Menschen, aber für die Feindbilder suchen.
Richtig, genau. Nee, für die Menschen wäre es eine Vollkatastrophe geworden.
Aber der ist ja nicht weg irgendwie, ne? Das darf man nicht vergessen. Der Laschet hat, glaube ich, in den letzten Monaten sich keinen Gefallen getan. Was daraus wird und wer da Kanzlerkandidat wird, denn ich sag mal, die Zeiten werden härter und dann sucht man sich ja immer die Leute mit den einfachen Lösungen. Und die einfachsten Lösungen, die hat einen Merz natürlich, ne? Ohne Frage. Ganz genau. Ne? Also der von daher würde ich auch sagen, der ja Frauen auch versteht, weil er ja Töchter hat. Der ist ja Feminist, weil er Töchter hat, ne? Feiner Kerl. Der Typ ist nicht weg. Vielleicht war es sogar klug, nicht die letzte Wahl zu gewinnen, weil jetzt der Laschet ja alles mit ausbaden muss. Und vielleicht wartet der nur, lungert nur rum und hofft darauf, dass das dann, wenn der Kanzlerkandidat gekürt wird, dass dann der Laschet bis dahin so viele Sachen noch vergeigt hat in NRW, dass er dann einfach der lachende Dritte ist.
Möglicherweise.
Oder Vierte, keine Ahnung, was bis dahin noch passiert.
Ja, genau.
Aber wir driften ab. Es ist aber ein wichtiger Punkt. Ihr habt ja den Song gemacht, Lampedusa Yacht Club.
Ja.
Ne, das ist ja offensichtlich in Bezug auf die Flüchtlingskrise.
Ja, ganz genau. Nein, das ist, ja, wie du es eben schon gesagt hast, da werden Leute ersaufen gelassen. Ne? Also erstmal gibt es ja keinen vernünftigen, legalen Weg, irgendwie nach Europa zu kommen für Leute, die es wollen. Die haben kaum eine andere Chance, als sich in ein Schlauchboot zu setzen und rüber zu fahren. Ja, und dann werden sie da von Frontex und ähnlichen Konsorten, libysche Küstenwache, werden sie da einfach ersaufen gelassen. Das kann eigentlich nicht sein. Ich kann mich da gar nicht reinversetzen in jemanden, der sowas zulässt oder sowas aktiv auch noch begünstigt. Insofern ist Seenotrettung schon das Beste, was man in der Situation machen kann. Ne? Und besser wäre es natürlich, wenn die Leute gar nicht erst ins Boot steigen müssten.
Aber, das sehe ich auch so. Ich glaube, das Problem ist oft, also für mich so gefühlt, dass, also ich arbeite ja hier in der Gemeinde auch mit vielen Flüchtlingen zusammen aus ganz verschiedenen Ländern. Das heißt, mit ihnen zusammen. Ich arbeite ja dann auch für sie und habe ganz viele Geschichten gehört und so. Und ich glaube, dass den meisten Menschen, wenn sie in ihrem Heimatland aufbrechen, gar nicht klar ist, dass sie in Libyen dann in ein Gummiboot reinkommen und dass der Tank sowieso nur halb voll ist. Das sind alles Dinge, die quasi erst ankommen, wenn es zu spät ist, wenn dann halt man auf dem Meer ist. Und dass natürlich ganz viele Menschen da nicht schwimmen können, das ist, glaube ich, gar nicht klar. Es ist ja oft so, von rechter Seite wird oft diese Kritik angebracht, ja, dann fahr halt nicht rüber. Wenn du so doof bist, rüber zu fahren, dann musst du damit leben zu ertrinken. Das ist ja Blödsinn. Abgesehen davon, dass es grundsätzlich, egal wer das macht, natürlich totaler Scheiß ist, muss man aber sagen, das wissen die Menschen nicht. Und selbst wenn sie es wissen, sollte niemals, sage ich mal, so eine Entscheidung, die aus Angst heraus ist, denn man darf nicht vergessen, dass, also ich habe mit einzelnen Personen gesprochen, die in Libyen im Gefängnis waren. Es passiert zuhauf, dass Flüchtlinge halt quasi, wenn sie da ankommen, gefangen genommen werden und erst wieder freigelassen werden, wenn die Familie ein Lösegeld zahlt. Und ich habe vor 2 Jahren war es, einen Vortrag von einem Flüchtling aus Eritrea gehört, der erzählt hat, dass er mit einem Freund aus Eritrea los ist, quasi nicht aus Eritrea, sondern da haben sie überhaupt nicht genug Geld. Meistens gehen die erst in ein anderes Land, um überhaupt so viel Geld zu verdienen, dass sie sich das leisten können, bis Europa zu kommen. Und dann sind sie nach Libyen gekommen und er ist dann aus dem Gefängnis irgendwann wieder rausgekommen, weil seine Familie halt wahnsinnig viel Geld gezahlt hat und sein Freund wurde einfach zu Tode gefoltert. Punkt. Die Menschen müssen da weg. Wenn sie da in Libyen sind, müssen sie da raus. Das ist kein Land, in dem man bleiben kann. Das ist ein Land, aus dem am besten alle Menschen schnell gehen sollten. Und diese Menschen dann im Stich zu lassen, wirklich auch bewusst, also man kann das ja auch nachverfolgen. Frontex versucht ja immer genau an den Stellen, wo die Boote ankommen, nicht zu sein. Das ist ja, zeigt sich ja auch ganz schön. Man kann das ja auf Karten verfolgen und so. In dem Bereich, wo die Boote dann halt quasi meistens, ich sag jetzt mal, stoppen, da ist Frontex nicht. Da sind dann Sea-Watch und da sind Ärzte ohne Grenzen und andere Boote dann da. Das ist schon eine Riesenschweinerei und das zu unterstützen und zu fördern und mit, was meinst du, wie viel Geld die von Deutschland kriegen, die Wichser? Was man damit machen könnte. Wahrscheinlich wäre es deutlich billiger, die Menschen zu retten. Also wenn es jetzt nur ums Wirtschaftliche geht halt. Ne?
Ja.
Aber gut, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen, bisschen vom Thema, leicht Thema abgekommen halt so. Ne? Aber das hat euch ja dann auch das so inspiriert. Ist das denn, wer schreibt denn bei euch die Texte?
Verena und ich schreiben die Texte. Manche Verena, manche ich. Oder wir mischen zusammen. Und bei Lampedusa Yacht Club ist es ja auch so, da ist die erste Strophe ist Love your family, love your friends, love the place you live. Everything could be fine, ist es aber nicht. Und das heißt, die Leute kommen ja irgendwo her, wo sie geboren sind, wo sie verwurzelt sind. Und dann den Entschluss zu fassen, ich hau da jetzt ab, ich muss da jetzt weg, das sagt ja schon was. Ne? Das macht ja keiner aus einer Laune heraus oder so. Und wie du eben auch schon zu Anfang sagtest, dass uns trotz Lockdown und Pipapo trotzdem immer noch recht gut geht, finde ich das so überwältigend, dass Menschen in so einer Not sind, dass sie ihre Familie, ihre Heimat, alles aufgeben, weil sie es da einfach nicht mehr aushalten, ne? Und auch dann die Risiken auf sich nehmen, die es bedeutet, hier hinzukommen.
Und die Risiken sind ja groß, ne? Das ist ja schon ein weiter Weg, ne? Wie viele Menschen da durch die Wüste durch müssen, was das für Strecken sind. Also ich habe da mehrfach solche Geschichten gehört, auch von jemandem, der aus Bangladesch nach Deutschland gekommen ist, wie lange das gedauert hat und mit wie viel Aufwand das verbunden war und wie viel Angst ja. auch. Und du gibst dich halt komplett in die Hände von Menschen, die du nicht kennst, die dir einfach nur sehr viel Geld abnehmen und dir was versprechen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du dein Land verlässt und niemanden mehr kennst, bist du komplett in deren Hand. Und dann wird es wirklich, wirklich gefährlich. Aber es gibt halt auch keinen anderen Weg. Es gibt halt keinen legalen Weg für diese Menschen, hier hinzukommen. Und bis jetzt ist es ja auch immer noch so, dass sich die westlichen Staaten weigern, die Probleme quasi dann dort vor Ort zu ändern. Das ist vielleicht dann, also zumindest bis, soweit man das kann, um dann halt quasi dafür zu sorgen, dass vielleicht manche Menschen dann auch sagen, okay, gut, weißt du was, ich will gar nicht unbedingt nach Deutschland, denn sehen wir es mal realistisch, ich glaube, dass auch ganz viele Flüchtlinge sagen, ja, hier habe ich meinen Frieden und hier werde ich in Ruhe gelassen, aber geil ist es hier nicht. Ne, das ist es hier nämlich nicht. Also das erlebe ich schon, dass das auch sehr befremdlich ist. Und ich erlebe auch, hatte auch ein, zwei Familien, Flüchtlingsfamilien, mit denen ich und meine Familie uns da mal getroffen haben. Und das war auch schwierig, weil man einfach irgendwie nicht so richtig die Themen gefunden hat, weil das doch noch Menschen, die aus einer anderen Welt kommen. Das heißt nicht, dass sie sich hier nicht zurechtfinden, das heißt aber, dass das total schwierig ist. Und wir Deutschen halt irgendwie auch ein seltsames Volk sind. So, ne? Es ist, also wie gesagt, hier ist Frieden und hier muss man nicht hungern, das ist gut, aber geil macht's das hier nicht. Und ich glaube, dass wenn die Menschen sich das aussuchen könnten, ein friedliches, beruhigtes Leben zu Hause zu führen oder in Deutschland, dann würden sie alle ihr Heimatland nehmen.
Richtig.
Ne? Also das darf man nicht vergessen, dass man vielleicht einfach auch dann vielleicht sagen muss, wir müssen jetzt endlich anfangen, daran zu arbeiten, dass es den Menschen in ihren Heimatländern besser geht und jetzt nicht wie die Amerikaner nach Syrien einmarschieren und sagen, hier ist jetzt Frieden und jetzt hauen wir wieder ab. Ne? Mhm. Sondern Frieden kommt ja oft auch durch Reichtum. Das darf man nicht vergessen, dass halt die Länder, in denen die Menschen reich sind, das deutlich meist friedlichere sind. Und
ja, ich meine, das ist das eine. Ich meine, in Syrien würde ich auch nicht bleiben wollen. Krieg und Verfolgung und was weiß ich, irgendwie homosexuellen Verfolgung und alles Mögliche. Das sind sicherlich Fluchtgründe, aber ich kriege auch mal das Kotzen, wenn Leute als Wirtschaftsflüchtlinge stigmatisiert werden. Das sind Menschen, die wollen einfach nur was zu fressen haben. Die wollen halt möglichst das Beste für sich erreichen. Und hier bescheißt das Finanzamt bei der Steuer, damit es hier ein bisschen besser geht. Und die müssen andere Maßnahmen ergreifen, damit sie auch wirtschaftlich über die Runden kommen. Ne?
Und es geht ja nicht mal nur um sie selber. Es geht ja, ich erlebe das, also meine Erfahrung ist, dass oft Menschen aufbrechen ab dem Zeitpunkt, wo sie dann Kinder haben oder wo, wenn die Frauen schwanger sind, dass sie dann merken, das schaffen wir nicht, wir kommen hier nicht klar. Und wenn man ich jetzt als Vater von zwei Jungs, wenn ich die Situation hätte, dass ich merken würde, ich kann meine Kinder hier nicht ernähren, egal was ich mache, dann gehe ich dahin, wo meine Kinder ernährt werden, weil ich das Beste für meine Kinder will. Ja. Und so schwer das auch ist, wenn ich weiß, und ich meine, sehen wir die Situation jetzt mal, es gibt einfach Länder, in denen Menschen noch verhungern. Jetzt gerade im Jemen ist eine ganz extreme Situation gerade, die so ein bisschen untergeht, weil halt alle sehr ich-fokussiert sind oder auch hier fokussiert sind, weil nun mal jetzt gerade die Pandemie die Medien beherrscht, aber diese Themen sind da. Diese Menschen haben dort nichts mehr zu essen, die sterben da. Das ist nicht notwendig. Und wenn man das merken würde, die Menschen, die es sich leisten können, die gehen dann. Und das ist total verständlich. Das muss jeder Mensch verstehen. Wer das nicht tut, der tut mir wirklich leid. Und der tut mir nicht nur leid, ich finde auch, dass der in unserer Gesellschaft eigentlich keinen Platz haben sollte.
Nee. Und da sind wir wieder beim wir schaffen das. Mir persönlich geht es nicht schlechter seitdem irgendwie. Wie viel sind gekommen? 2015? Runde Million. Deswegen geht es mir doch kein Deutsch schlechter oder auch nicht besser oder sonst irgendwas, sondern die werden doch hier quasi, verschwinden doch hier in der Menge eigentlich. Ich habe da keinen Nachteil, nur weil die jetzt hier rumrennen.
Nein, den sehe ich, den direkte Nachteil ist, der ist jetzt für die meisten Menschen auch nicht da. Ich glaube schon, dass es da natürlich Schwierigkeiten gibt. Die sind da, die erlebe ich auch jeden Tag. Aber das sind Probleme, die da sind, und man muss sich darum kümmern, dass man diese Probleme löst halt. Man muss nicht hingehen und sagen, so, wir lösen nicht das Problem, indem wir Menschen verhungern oder ertrinken lassen. Wir lösen das Problem, indem wir das bekackte Problem lösen. Indem wir halt hingehen und sagen, okay, gut, was können wir von hier aus tun? Was kann man machen? Entweder erstmal, um quasi, damit die Menschen hier ankommen, damit eine gewisse Integration hier gelingt. Ich meine, die ist ja nicht mal viel so, ne? Also ich glaube, dass so, die meisten Menschen, wenn man jetzt sagen würde, dass die Familien es schaffen, nach einer Zeit sich hier selber zu ernähren und hier klarkommen, das reicht doch schon allen. Das ist doch überhaupt nicht, also das ist ja nicht eigentlich nicht viel, was man braucht so, ne? Und manchen Menschen muss man halt mehr helfen als anderen. Manche kommen hier hin und meistern das total schnell, andere brauchen länger. Aber man muss den Menschen jetzt erstmal einfach, man muss jetzt erstmal helfen, Punkt. Wir haben jetzt eine Situation, haben die Industrieländer zum Teil auch selber mit erschaffen. Die müssen wir jetzt lösen. Und genau, wer was verliert, klar, es gibt natürlich Menschen, denen es in Deutschland nicht besonders gut geht. Das haben wir hier vor Ort auch erlebt. Und die sehen dann natürlich, dass es jetzt Menschen nach Deutschland kommen. Und die jetzt, da wirkt es jetzt erstmal so, und es wird ja auch von vielen rechten Medien so gestreut, als wenn die mehr kriegen würden. Das tun sie nicht. Sie kriegen am Anfang sogar weniger als jemand, der in Deutschland Hartz IV empfängt, also Leistung nach SGB II. Aber natürlich ist das trotzdem so ein, was, der kriegt das Gleiche wie ich, warum? Ich bin doch schon länger da. Und das ist so ein unschönes Gefühl. Das ist auch, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kann man da gar nichts gegen tun. Man muss aber dann versuchen, halt mal zu überlegen, ist das jetzt wirklich etwas, das Sinn ergibt? Oder ist das nur so ein doofes Nagen an einem, am Stolz? Ja. Ne? Das ist es ja im Endeffekt. Das ist eine Stolzsache. Und die, meiner Meinung nach, können auch ganz viele Leute können das nochmal objektiv betrachten, dann sehen, okay, gut, ey, das ist natürlich Blödsinn, dass mir da was verloren geht. Und zu denken, dass die deutsche Regierung die Gelder, die jetzt für die Menschen, die geflüchteten Menschen ausgeben, im Fall, dass die alle nicht mehr da sind, direkt an die Hartz-IV-Empfänger auszahlt.
Das meine ich. Ich meine, dass es da im Face-to-Face-Kontakt Probleme gibt, das liegt ja auf der Hand. Ich meine, von den Leuten, die kommen, da gibt es Dumme und Schlaue und da gibt es Arschlöcher und da gibt es gute Menschen. Und der eine kommt besser zurecht als der andere. Aber wie du schon sagst, ich glaube, kein Harzer hätte irgendwie einen Euro mehr auf der Tasche oder keine Schule wird deswegen einen neuen Tageslichtschreiber kriegen.
Ein Overhead-Projektor. Ich hoffe, dass keine Schule jemals wieder sowas kriegt.
Ja, aber wären die Flüchtlinge nicht gekommen, hätte die Schule deswegen keinen mehr oder weniger gekriegt. Ne? Das muss man nicht glauben, so meine ich das.
Genau. Das Geld ist einfach da, aber wenn nicht, dann hätten wir das für irgendeinen anderen Dreck benutzt, hätten nochmal versucht, dass Andi Scheuer nochmal versucht, irgendwo eine Maut einzuführen. Das wären dann nochmal 500 Millionen gewesen und fertig. Nein, das ist ein totaler Irrglaube. Da muss man sich einfach von trennen. Aber das funktioniert natürlich auch ganz einfach, mit den Eitelkeiten der Leute zu spielen.
Naja.
Und das funktioniert natürlich jetzt in Deutschland jetzt gerade, ist das Thema so ein bisschen runtergekocht, weil halt diese Pandemie einfach da ist. Mhm. Aber sobald das endet, und ich gehe davon aus, dass es irgendwann enden wird, ich gehe auch davon aus, dass wir im Herbst eigentlich alles hier besser sein sollte, dann wird dieses Thema wieder aufkommen und dann muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Aber wir schlagen ja hier gerade auch Pirouetten um alle großen Themen. Wollen wir nochmal über Musik reden?
Ja, wenn es sein muss, erzähl.
Müssen wir nicht. Aber jetzt... Jetzt reden wir mal drüber. Also ihr habt halt, wie gesagt, so einen gewissen Oldschool-Sound, aber auch irgendwie, genau was du sagst, nicht so richtig, es gibt nichts, was da richtig drauf passt. Wie bezeichnet ihr euren Musikstil?
Na, wir nennen es Hardcore-Punk. Mhm. Wobei es das auch nur grob umreißt. Ne? Mich hat mal jemand gefragt, der mich von früher kennt, von meinen alten Bands, wie ich dann jetzt damit klarkäme als alter Hardcaller, dass ich jetzt in der Punkrock-Band spiele. Aber ich habe das gar nicht verstanden, weil wir setzen uns ja nicht hin und sagen, wir machen jetzt mal den und den Sound, sondern wir kommen mit irgendwelchen Songideen an. Wir haben alle einen etwas anderen Hintergrund. Und was da rumkommt, ist dann das, was man dann hört. Und Das geht, manchmal geht das 1, 2, 3 auf die Fresse und manchmal ist es auch ein bisschen rockiger, um es mal so zu sagen.
Geschmeidiger.
Geschmeidiger, ja. Und
Was inspiriert denn den alternden, sag ich mal, Punkrocker oder in dir? Also ist das so, dass du auch so, ich sag mal, einen Song hörst oder eine Band nochmal im Kopf hast und sagst, ach cool, da
ja.
entwickelt man so Songideen. Was inspiriert dich da so zum Songwriting?
Ja, manchmal habe ich wirklich eigene Ideen auf der Gitarre. Oft ist aber auch so, dass ich irgendwas höre und denke, ja, das ist pfiffig gemacht, das möchte ich auch. Ich weiß ja, mal einen Song habe ich mal geschrieben, der war ursprünglich, wollte ich da einfach mal was von SNFU klauen. Am Ende hat es ganz anders geklungen. Aber das ist dann halt unser Melting Pot, der das macht. Genauso wie Jan und ich im Moment relativ viel im Heimstudio aufnehmen mit Drum Machine und dann da was zu schrammeln auf den Gitarren und auf dem Bass. Und unsere Demos, die klingen dann irgendwie so relativ Garage-Lo-Fi-mäßig oder manchmal auch sehr poppig. Aber wenn das dann durch die Band geht, dann klingt es plötzlich ganz anders und hat halt einen eigenen Sound. Und das ist einfach diese Mischung von den fünf Leuten, die alle einen anderen Hintergrund haben, der das dann irgendwie verschmelzen lässt.
Und macht das das schwierig? Ist es oft so, dass man mit einer Songidee ankommt und dann jemand sagt, na, verpiss dich mit dem Scheiß? Also ist das so,
Ja.
läuft das, also ist oft so, okay.
Es ist oft so, dass ich mit einer Idee ankomme und dann sagt Nico, wow, das ist ja völlig langweilig. Finde ich doof. Und dann kommt Nico mit was an und ich sage, ja, das ist ja mal echt langweilig, das ist ja Schülerbandniveau. Ja, und dann nehmen wir die langweiligsten Stellen von allen und bauen das zusammen und dann haben wir einen neuen Song.
Hervorragend.
So ungefähr funktioniert das. Nee, also es ist schon wirklich manchmal schon zu viel Diskussion eben um Kleinigkeiten. Aber mittlerweile haben wir gelernt, einfach Sachen auszuprobieren und erstmal zu bearbeiten. Und wenn wir dann merken, es ist scheiße, dann kann man es immer noch wegschmeißen, als von vornherein zu sagen, deine Idee ist aber langweilig.
Das heißt aber, dass hauptsächlich zwischen dann dir und Nico, dem zweiten Gitarristen, quasi die Diskussionen kommen oder sind
Nö,
da.
nö, 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 das geht dann kreuz und quer. Nö, nö, das war jetzt nur ein Beispiel.
Ach so, okay, gut. Das heißt im Endeffekt, ja gut, man ist ja irgendwie auch cool, wenn man dann als Kollektiv irgendwie was erschaffen kann. Und nicht so einzeln, aber klar, hemmt das auch. Also ich habe das damals für mich so als kreatives Outlet immer so gehabt, dass halt quasi dieses Bandgeschehen, wo ich ja schon als Nichtmusiker auch so gut wie nichts beitragen konnte, aber immer so Ideen hatte, was so ungefähr sein könnte, das aber auch nie wirklich ausdrücken konnte, dass das total schwierig war, dass das Ergebnis natürlich immer sehr fern von dem ist, was jetzt ein Mensch sich erdacht hat. Und das ist jetzt so ein bisschen so beim Büchermachen einfacher geworden für mich, ne, weil ich einfach selber entscheide, was ist, und wenn es dann halt
Ja.
Leute kacke finden, dann war das nur ich. Aber dafür kann ich auch das umsetzen, eigentlich, was ich will. Ne? Und also
Genau.
meine Grenzen sind dann die Grenzen des Machbaren, und fertig. Und empfinde ich als total angenehm. Und das hat mich damals so ein bisschen beim Musikmachen gestört. Es war auch so, ich gebe es ganz offen zu, ich habe mich letztens nochmal durch unsere Schaffensphase durchgehört, dass ich das Hauptproblem der Band war. Ja, der Rest war eigentlich echt ziemlich gut, aber meine Stimme war echt an vielen Stellen so Grütze. Aber das war auch nicht der Punkt. Also ich habe dann das auch nicht nur der einzige Beitrag. Es war halt auch ganz viel so an den Songs dazu. Aber wie gesagt, dann kommt jemand rein und den geilsten Teil, den man am besten findet, sagt dann, nee, den finde ich scheiße. Und dann zieht er noch einen mit rein und dann steht es 2-3 und dann überlegt man natürlich auch nochmal, stellt es in Frage und dann geht es irgendwie weiter. Das ist dann irgendwie ein kreativer Prozess, aber auch ein sehr anstrengender, oder? So hatte ich das damals auch immer empfunden.
Das ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Also einfacher wäre es, wenn man einen Bandleader hätte, der sagt, hier ist mein Song und ihr spielt das jetzt so und so und fertig. Solche Bands gibt es ja auch und das funktioniert ja auch. Ja, bei uns halt nicht. Also dafür haben wir zu starke Egos da drin.
Diskutiert ihr das noch so? Ich unterbreche dich in letzter Zeit, aber ich, ne? Sorry, aber diskutiert ihr das in Ruhe aus oder wird da auch mal eine Tür geschlagen und man tritt sich halt eine Woche später erst wieder?
Ja, passiert auch schon, ganz genau. Es gab auch schon Krisengipfel, wo man erstmal wieder Grundregeln der Kommunikation verabreden musste. Ja, aber das ist auch so eine kreative Reibung irgendwie, finde ich. Also das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt mit meinen Songs da ankäme und sage, so, ihr spielt jetzt so, wie ich das gerne hätte, dann wäre es ja vielleicht auch langweilig und vielleicht sind ja auch meine Sachen gar nicht so gut und reifen ja erst durchs Kollektiv.
Ja.
Wie ich schon sagte, Verena, die singt da plötzlich Sachen und an Stellen, wo man als Songwriter nie drauf gekommen wäre. Aber es ist gut.
Das ist ja vielleicht auch dann manchmal schwierig, dann oder in dem Moment zu erkennen. Da muss man vielleicht auch, also ich denke mal, dass ihr das ja wahrscheinlich auch macht, dass ihr im Proberaum irgendwie eine Form von Aufnahmegerät habt, dass ihr das mit nach Hause nehmen kann, nochmal reinhören kann, ja. Mit ein paar Mikros abgenommen, damit es zumindest so ein bisschen rauszuhören ist, was jeder macht.
Genau. Nee, und wir haben auch Songs, wo wir uns echt schwer getan haben, die am Anfang, wo ich mir nicht vorstellen konnte, dass da irgendwas raus wird. Aber mit der Zeit haben wir die dann doch ganz gut zurechtgebogen.
Und jetzt...
ich zumindest.
Okay. ihr habt das Album, ist glaube ich von 2017? Ist das richtig?
16, Ende 16. 16.
Mhm. Okay. Genau. Habt ihr große Verrisse bekommen?
Nee.
Ja.
So eigentlich gar nicht. Ich kann mich zumindest an keinen erinnern. Im Gegenteil, wir haben teilweise richtig gute Kritiken bekommen. Im Plastic Bomb hat uns da einer irgendwie zur Platte des Monats benannt und großartig. Ja, und das war's dann, aber da ist dann nicht viel rausgekommen irgendwie. Also die haben uns die Platten trotzdem nicht aus der Hand gerissen. Nicht mal Plastic Bomb selbst als Vertrieb wollte welche haben. Also insofern
Platten des Monats verkaufen sich bei uns einfach nicht so gut.
Genau. Ne, wir haben da noch eine Deutschlandkapelle, die kann es besser. Nee, insofern weiß ich nicht. Also da hatten wir schon sehr schmeichelhafte Reviews, aber ich meine, guck dir so ein Ox oder einen Plastic Bomb an, wie viele Reviews da drin sind. Da kann sich kein Mensch mehr durchhören irgendwie. Und ich glaube auch, dass du da kaum reinkommst irgendwie, weiß ich nicht. Also ich möchte jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass nur Anzeigenkunden da irgendwie gut gepusht werden. Aber,
das glaube ich auch nicht.
Ne, aber ich denke, dass zumindest irgendwie eine Promo-Agentur oder so schon helfen würde. Aber
nicht bei Reviews oder so, ne? Ich glaube, dass so eine Aufnahme, also in so einen, dann, ne, in den Mailorder beim Plastic Bomb zum Beispiel oder so, dass das viel davon zusammenhängt, dass ne, wenn man merkt, okay, gut, da steckt halt ein Label hinter zum Teil, das halt Werbung macht, dann weiß man das einfach, ne? Sonst ist das natürlich auch so, dass die halt auch nur eine limitierte Lagerfläche haben und sich das immer überlegen müssen. Und ich meine, das ist ja das Hauptproblem eigentlich. Bei Konzerten werdet ihr kein Problem haben, Platten zu verkaufen. Aber es ist total schwierig jetzt als Band, egal wie, auf sich aufmerksam zu machen, ohne Geld auszugeben. Du kannst bei Facebook kannst du eine Seite haben, du hast eine Instagram-Seite, du hast, was weiß ich, du postest täglich TikTok-Videos von einer Bandprobe. Das kannst du alles machen, aber das machen halt alle anderen auch. Du findest dieser Weg dahin, der ist dann nur da, wahrscheinlich, wenn man irgendwann diese Leute alle kennt. Das heißt, dann ist es vielleicht einfacher, dass wenn eine persönliche Ebene da ist, dass dann mal einer sagt, komm, gib mal ein paar Platten rüber und dann, dass die auch nochmal, also sie müssten die dafür ja prominent platzieren. Heißt, wenn jetzt irgendein Vertrieb hingehen würde, sagt, komm, gib mir mal welche und dann packen die halt auf ihre Seite, wo sie halt ihre Plattenkunden auch haben, sagen, hört mal hier, ne, C4 Service, die und die Platte ist da, solltet ihr mal reinhören. Ich glaube, dann passiert das halt. Aber weil halt so viele verschiedene Releases da sind, so viel da, ist das gar nicht möglich für die, weil das, ne, das, auch wenn sie es gut finden, das zu machen. Ich glaube, das scheitert einfach an Lagerkapazitäten und auch an der Möglichkeit überhaupt, man muss sich ja irgendwie spezialisieren bis zu einem gewissen Grad. Wenn du alles hast im Internet, ich glaube dann, also entweder hast du von allem richtig viel, dann kannst du das, aber wenn du ein kleineres Lager hast und du nimmst alles auf, dann wird das wahrscheinlich einfach irgendwann untergehen, weil du dir kein Stammpublikum entwickelst. Aber jetzt habt ihr ja das Album, wie gesagt, 2016 schon gemacht, 5 Jahre her. Da fühlt man sich aber jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt, mal wieder was rauszuhauen, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte auch eigentlich schon gern irgendwie eine 7-Inch gemacht oder so, schon vor 1-2 Jahren. Aber so eben, die Band möchte lieber möchte eine LP machen, eine richtige LP und nicht wie das letzte Ding 6 Songs, sondern richtig, weiß nicht, 10, 12 Songs. Da haben wir jetzt eigentlich auch genug beisammen, um auch auswählen zu können. Und vor dem ersten Lockdown schon mal Aufnahmen gemacht. Die sind aber so ein bisschen im Sande verlaufen, weil es da auch unterschiedliche Ansprüche gab. Der eine wollte gern irgendwie alles perfekt haben, der andere wollte das möglichst schnell reinballern irgendwie. Naja, und jetzt nach dem ersten Lockdown, da waren wir richtig, hatten wir einen richtig Schub. Da haben wir einen Haufen Songs gemacht für unsere Verhältnisse in kurzer Zeit und hatten auch schon geplant, wann wir aufnehmen können und so weiter. Das wird jetzt, zu Jahreswechsel, kurz vor oder nach Weihnachten hätten aufnehmen können. Aber na gut, im Lockdown geht's halt nicht, ne?
Ja klar, und dann viel von der Energie geht wahrscheinlich auch flöten, wenn man jetzt ein paar Monate warten muss, ne? Wie dieser Push, der kommt, jetzt wir haben die Songs zusammen, jetzt müssen wir nur noch und wenn das dann so im Sande verläuft, dann ist es wahrscheinlich schwierig, weil im Zweifel, wenn du jetzt auch sagst, dass du oder dass jetzt alle weiterhin Songs schreiben, kann es ja gut sein, dass wenn ihr euch das nächste Mal dann sagen wir mal, wir sind jetzt mal großzügig im Mai wieder proben dürft und euch trefft, dass dann alle schon sagen, naja gut, die 12 Songs, die wir da haben, ich habe jetzt schon wieder 8 neue, die ich geiler finde.
Ja, genau. Ja, aber dann wollen natürlich auch erstmal alle nochmal wieder geprobt und ausgebaut und feingeschliffen werden. Na, das wird ein bisschen dauern. Ich meine, ich bin ein bisschen neidisch auf zum Beispiel befreundete Bands von uns, Killbite. Die haben jetzt im Lockdown ein Album aufgenommen. Und zwar auch offenbar nach Corona-Regeln. Irgendwie immer nur 2 Leute maximal zusammen oder per Internet gedönst und ich weiß nicht was. Ne? Sowas würden wir nie auf die Kette kriegen. Wir müssen halt zusammen in einem Raum sein, wir müssen diskutieren, wir müssen Sachen ausprobieren. Wir können nicht einfach so irgendwie spiel mal und auch nehmen auf. Ne?
Also das heißt, ihr nehmt dann gemeinsam auf und nicht alles einzeln? Oder wie ist das?
Das nicht zwingend. Wir nehmen auch einzeln auf, aber wir müssen die Songs vorher mal zusammen spielen und Sachen ändern und gucken, was funktioniert. Klar, wir könnten jetzt sagen, irgendwie, wir spielen jetzt ein Schlagzeug ein und der Nächste spielt seine Gitarre drauf und der Nächste seinen Bass. Aber da wäre, glaube ich, am Ende keiner mit zufrieden, weil die nicht ausgearbeitet sind, in dem Sinne, die Songs von allen zusammen.
Okay, aber jetzt wäre das doch in diesem Fall jetzt, wenn ihr jetzt ins Studio gegangen wärt, hättet ihr doch wahrscheinlich einzeln aufgenommen. Also an sich wären die Songs doch jetzt an dem Punkt gewesen, dass sie ausdiskutiert sind. Das heißt, jetzt ist einfach nur das Problem, dass jetzt gerade gar nichts ging, sozusagen.
Genau, und jetzt die neueren Songs, die müssen halt erst noch durch den Mangel genommen werden. Ne? Die können wir nicht einfach so aufnehmen.
Eine total schwierige Situation. Jetzt hat man quasi ein Album geschrieben, das aber schon wieder alt ist, wenn man es live spielen kann und man selber wahrscheinlich jetzt einfach, um die Zeit überhaupt zu nutzen, neue Sachen schreibt und dann steht man halt quasi vor dem Punkt, dass man jetzt entweder ein Doppelalbum machen kann, Doppelvinyl, oder man lässt das wieder weg. Das ist ja auch total frustrierend. Dann sind diese Songs, die man geschrieben hat, ja auch irgendwie einfach verschwunden. Ich glaube, dass da viele Bands und Künstler an diesem Punkt gerade sind, so dass man einfach jetzt ein Jahr lang Zeit hatte und dann dachte man sich, super, das klappt und jetzt kommt wieder so ein Lockdown und mit ein bisschen Pech kommt da jetzt nochmal einer im April oder so. Und man steht einfach davor und weiß überhaupt nicht mehr, was mache ich denn jetzt damit? Es ist ja auch so, dass gerade wenn man Musik macht, so die neuen Songs einen ja auch am meisten begeistern natürlich. Und deswegen so ein alter Song, dann denkt, aber dann können wir doch den noch austauschen und den noch und den noch. Und am Ende bleibt halt irgendwie wenig über von dem Album, das man eigentlich im November für eine Aufnahme reif
Ja, aber
gesehen betrachtet hat.
du kannst es aber auch positiv sehen, ne? Du nimmst nicht irgendwie die nächstbesten 10 Songs auf, sondern kannst aus einem Pool von 20 Songs irgendwie die besten raussuchen, ne? Also dann
Und so seht ihr
hast du
das
höhere
auch.
Chancen. Ja, so sehen wir es auch, ne?
Ich muss ja mal fragen.
Kommst du nicht in Verlegenheit, irgendwas aufzunehmen, wo du nachher denkst, naja, das war jetzt vielleicht doch nicht so, sondern die Chance auf All Killer, No Filler ist ein bisschen größer.
Und wo, okay, dann bin ich gespannt darauf, was kommt. Wo hättet ihr aufgenommen?
Bei uns selbst. Bei
Ach
uns
so, okay.
in. Also mittlerweile sind wir relativ gut equipped und für Aufnahmen leihen wir noch ein paar Mikrofone dazu und sowas, wenn es ernst wird. Aber wir haben gemerkt, wenn wir ins Studio gehen, wo die Uhr läuft, wo ein bestimmter Tag da ist, dann also bei schwankenden Tagesformen ist das nicht unbedingt hilfreich.
Ist ja auch ein Kostenfaktor, wenn man im Endeffekt später noch eine Tonträgerproduktion in die Kosten mit reinrechnen muss, ne? Je
Ja.
nachdem, ob man dann, also ich sag mal so, wie werden jetzt der Gedanke, ihr habt ja das Album eigentlich selber veröffentlicht quasi, ne? Auf einem selbst gegründeten Label, das schon ein bisschen länger gab, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Ja,
Jetzt ist
richtig.
aber die Frage, jetzt haut man so ein Album raus, ne? All Killer, No Filler. Wäre die Idee noch gewesen, jetzt Labels anzuschreiben, oder habt ihr euch jetzt komplett dann so an diesen DIY-Gedanken gewöhnt und sagt, das ist auch ganz cool, dann hat man wenigstens alle Züge selber in der Hand?
Nee, meine Idee wäre, das in Kooperation zu machen mit anderen Labels, um einfach auch mehr Reichweite zu haben, ne? Also idealerweise ein Label, was an großen Vertrieb angeschlossen ist, das wäre so natürlich traumhaft.
Ach so, aber da seid ihr noch nicht in Verhandlungen getreten. Das wollt ihr dann machen, wenn es fertig ist, quasi.
Ja, richtig, genau.
Okay. Also wenn unter den zwei Leuten, die sich diesen Podcast anhören, einer dabei ist, der ein Label hat mit Vertrieb, kann er sich ja gerne melden. Ich
Genau.
stelle den Kontakt dann her. Also ich bürge auf jeden Fall für auch jetzt schon so für die Qualität. Ich glaube schon, dass mir das neue Album auch so gefallen wird, wie es das erste getan hat. Vielleicht spielt ihr ja am 21.08. auch einmal ein neues Lied.
Das könnte vorkommen,
Das
ja.
dann nicht mehr so ganz neu ist, aber trotzdem. Wenn ihr euch so, wenn ihr live spielt, ne? Und ich sag jetzt mal, das passiert jetzt nicht so oft, ihr seid jetzt auch nicht so die Band, die jetzt so 1000 Ansagen macht oder so, aber auch so, wenn man sich verspielt oder so, gibt es danach Manöverkritik oder sagt dann, jeder soll selber damit klarkommen? Oder ist das auch so, dass man nach der Show mal hingeht und sagt, ey Leute, was ist denn das heute für eine Kacke gewesen?
Ja, das gibt's auch. Also, wobei es gibt bei uns einige Leute in der Schlagzeugerfraktion, die sind sehr selbstkritisch,
Einer von den vielen Schlagzeugern, okay, ja.
die breiten dann hinterher jeden verhauenen Schlag irgendwie aus und die anderen haben es meistens gar nicht mitgekriegt. So, weißt du, das ist dann weiß ich nicht, ob das ja, das ist schon sehr selbstkritisch. Natürlich muss man auch irgendwie mal sagen, irgendwie, du hast mir heute den ganzen Tag im Weg gestanden oder du hast dein Effektgerät hier hingestellt, ständig drüber gefallen oder sonst irgendwas. Sowas gibt es schon, aber wir gehen das jetzt nicht, wir machen keine Spielanalyse, gehen nicht die Videos durch und gucken uns jeden Ton nochmal an oder so.
Das ist ja auch so, also Videos, gutes Thema, ist ja auch so ein Punkt eigentlich, ne? Das ist ja das, was die meisten Bands jetzt auch heutzutage auch immer so sagen, ja, damit lässt sich noch ein Publikum erreichen, wenn man ein Video macht. Spielt dann sowas bei euch auch so, bei euch auch direkt mit rein, dass ihr sagt so, okay, den Song, nee, da machen wir dann ein Video zu.
Ja, aber wir haben es nie auf die Kette gekriegt, weil die Ideen mal so unterschiedlich waren irgendwie. Und da mache ich nicht mit, das will ich nicht. Oder irgendwie haben wir noch keinen. Oder Leute, was weiß ich, habe mich auch jemand vorgeschlagen, der auch schon Videos gemacht hat. Dann kam, nee, dessen Ästhetik gefällt mir nicht, das sieht, weiß nicht. Ja, da kann man nochmal richtig am Draht ziehen. Also da haben wir noch ein bisschen was vor, da mal ein vernünftiges Video zu machen.
Okay, das sind aber auch, sagen wir so, das ist aber jetzt auch keine Notwendigkeit für euch. So, es ist ja der Klassiker eigentlich heute, dass so Album-Release kommt, dann kommt erst das Video zur ersten Single. In dem Sinne, eine Single würde man dann ja nicht machen, aber dann, ne, erst ein Video, dann am besten noch ein Lyric-Video, damit halt quasi noch ein bisschen geteasert werden kann. Boah, das ist ja
Ja,
schreckliche Wörter, die ich hier benutze.
aber
Aber.
ja, so macht man das doch. Aber man muss dann aber auch 10 Tage vorher auf Facebook ankündigen, in 10 Tagen gibt es News. Und dann in 5 Tagen gibt es News und morgen kommt was Neues und dann ist um, weiß nicht, übermorgen um 13:12 Uhr ist dann Videopremiere und dann kommt das Ding.
Genau, aber
Das
dann muss man ja jetzt schon auf den Link klicken können, damit man halt schon so ein Still von dem Video sieht und was es ist. Und
ja.
dann gibt es ja eine Premiere, eine Online-Premiere. Ne?
Genau.
Und
Ja, das, ja.
ne? Das ist besonders wichtig dabei, dass das dann schon sofort klar ist. Man aber erst ab, ne, am 13.12. um 13.12 Uhr das Video dann angucken kann. Ne?
Ja.
Dass die gerade internetaffine alte Punkermeute dann vor den Rechnern sitzt und sagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, es wird wieder schön.
Ich war eine Zeit lang echt oft irritiert, wenn Bands dann ankündigten, ja, und dann kommt die erste Single von unserem Album. Und ich denke, wow, ihr presst ein Album und ihr presst auch eine Single obendrein, eine Single-Auskopplung, bis ich immer dahinter kam, dass die keine 7-Inch davon pressen, sondern dass es einen Song schon bei Spotify gibt oder so.
Genau.
Oder die ihre Fressen da vorm Steinbruch über YouTube reinhalten.
Das ist, die haben den Wert des Namens Single deutlich gemindert. Das finde ich auch immer so. Es gibt so tolle Sachen. So früher war das echt so, ah, da kommt eine Single raus und das hat man total abgefeiert. Und jetzt ist es ganz oft so, dass die Single Release wirklich nur heißt, dass man die MP3 zu Spotify schickt. Und das, also
Genau.
wirklich mal so doof formuliert, aber das finde ich so, das finde ich total schade. Und das ist dann auch wirklich irgendwie, weiß ich nicht. Also klar ist eine Single-Produktion teuer, das kann man nicht immer machen, so, aber dann sollte man halt sagen, hier gibt es einen Song vorab oder es gibt eine Preview oder so. Aber das eine Single zu nennen, nur weil man das digital released, ist halt auch ein bisschen drüber.
Ja, das ist, ich finde es mal so ja, putzig, wenn irgendwelche Ein-Mann-, Zwei-Mann-Labels irgendwie versuchen, die PR-Strategien der Konzerne irgendwie nachzuahmen, so, ne? Und so tun, als wären sie irgendwie auch Nuclear Blast oder sonst irgendwas.
Das ist ja total oft so. Also ich habe das Gefühl, dass es wirklich wahnsinnig oft passiert, dass dann so Sachen rausgehaut werden, auch so Pressemitteilungen, die dann wirklich fern von der Realität sind. Das passiert im Punk-Bereich nicht so oft, wie das im Metal-Bereich passiert, wo dann so, was weiß ich, der Schlagzeuger, der ein Lied auf dem alten Saxon-Demo gespielt hat, quasi abgefeiert wird als der allergrößte Hit, von dem man jetzt schon weiß, dass wenn der mit seiner neuen Band, deren Namen man sich nicht mehr merken kann und das Cover sieht total kacke aus wie in den 80ern mit dem C64 gemacht, aber es wird angekündigt, als wenn es das allergeilste wäre. Ne, das erschließt sich mir nicht, wie man dann so, warum man dann nicht genau dann auch mal so ein Understatement nutzt und mal sagt, hört mal zu, ganz ehrlich, länger nichts gewesen, hört doch einfach mal rein. Das würde mich deutlich mehr anlocken. Also wer mit Superlativen kommt in der Band, geschieht sofort, ne? Und wer sowieso und wer voll abrockt, ne? Und so, und dann auch noch so, also am besten noch ein total crazy Bandfoto hat, was einfach vollkommen unrealistisch ist oder so, wo alle böse gucken, ne? Weil das Thema ist auch ernst. Punkrock ist eine ernste Nummer, da kannst du nicht lachen. Dann bin ich da eigentlich raus. Also ich mag das schon irgendwie, wenn man da so ein bisschen versucht, hier und da mal gegen den Strich zu gehen. Nichtsdestotrotz, dass es auch tolle Bandfotos gibt, in denen Leute nicht lachen oder sowas. Aber ich finde halt so ein bisschen hier und da mal versuchen, sich selber nicht so ernst zu nehmen, würde manchen Bands schon ganz gut tun. Sowas wie Normal oder so. Die dann ja auch irgendwie auch nur aus, ich weiß nicht warum, sie so ein Album veröffentlichen, was dann Friede den Hüttenkrieg den Palästen heißt und so, und dann steht da irgendwie die Deutsch-Punk-Legende. Und natürlich sind die in einer gewissen Weise eine Legende, aber wir alle wissen, dass es mit dem Album nicht so viel auf sich haben wird. Und das ist auch okay, so, das ist ja cool. Also ich meine, das ist schön, dass sie noch was machen so. Ne? Also ich war damals, ich habe normal damals live gesehen, ich fand das total großartig. Jetzt finde ich es nicht mehr gut. Ich habe sie vor ein paar Jahren noch gesehen, das fand ich nicht gut. Aber so an sich muss ich sagen, das ist cool, dass sie noch was machen. Aber dann tritt doch mal auf die Bremse und guck mal, ob das wirklich noch so viele Leute interessiert. So, ne? Und so ein bisschen aus der eigenen Blase rausgucken. Ne? Ich denke, das würde allen Bands gut tun, aber vor allem denen, die früher relativ erfolgreich waren und im Fall von Normal war das ja so und jetzt halt einfach nicht mehr sind, ne? Und auch nicht mehr werden. Sorry, so ein Album, das findet noch den Fanclub und ein paar Leute drumherum und ein paar Leute auf Konzerten, aber das war's dann auch.
Naja, das stimmt. Aber anders kann man es ihnen ja nicht verübeln, dass es vielleicht auch mal versuchen, ne? Ja.
Das Versuchen, das finde ich gut. Also ich, um Gottes Willen, jeder soll ja machen, was er will und daran. Aber sich nicht hinstellen und sagen, wir sind übrigens noch genauso geil wie 1982. Das seid ihr nämlich nicht. Das gilt für jede Band. Ich will jetzt gar nicht Normal da so rausnehmen, weil ich habe jetzt überhaupt kein Beef mit Normal. Aber es gibt so viele Bands, die dann so plötzlich wieder auftauchen oder so. Auch im Hardcore-Bereich gibt es so viele Reunions von Bands, die quasi selbst damals keine Rolle gespielt haben. Ne? Und oder die Bruisers, so aus dem Oi-Bereich. So eine Band, klar, die sind damals unterwegs gewesen, aber wenn der Sänger jetzt nicht bei den Dropkick Murphys wäre, dann hätte diese Bruisers-Reunion keine Sau interessiert. Ja. Das ist einfach so, das sind einfach so Dinge, wo dann so eine Sache, die damals gar nicht unbedingt spannend war, jetzt so rückwirkend verklärt, als das war das Allergrößte, als sie damals auf Tour waren. Nee, war es nicht. Ne? Und das ist bei vielen von den alten Bands so, wo ich dann immer so denke: So, komm, lass uns doch mal einen kleinen Gang runterschalten. Sag doch einfach mal so, ey, uns gibt's wieder und wir haben hier ein neues Album, hört doch mal rein. Nicht so, man muss das natürlich dann so pressetechnisch vermarkten. Aber dass sowas da nicht so geil ist wie früher, ist doch auch irgendwie klar.
Ja, da muss man sehen, dass es wenigstens anders ist. Ne? Dass man sagt, weiß ich nicht. Also so geil wie früher wird es eh nicht werden. Ne? Dann höchstens anders und bestenfalls gut.
Genau, bestenfalls gut. Das ist ein mega Albtitel übrigens. Ne? Wenn man, ist auch ein mega Bandname, bestenfalls gut. Aber so, da muss man mit leben. Man muss einfach die Erwartungen runterschrauben. Es gibt halt das nicht mehr. Es gibt es gibt noch ein paar große Punkbands, aber auch da die Grenze wird immer, oder sagen wir so, die Linie wird immer breiter zwischen den Bands, die klein erfolgreich sind und die groß erfolgreich sind. Groß erfolgreich, sage ich jetzt mal, würde ich dann in dem Rahmen von Dritte Wahl jetzt schon so sagen, halt, ne, die ja auch im Buch sind, die sind groß erfolgreich so. Ne, da, bei denen geht's nach oben. Und im Zweifel geht's sogar auch noch weiter nach oben, als sie jetzt sind. Aber es gibt auch, aber dann gibt's halt auch viele Bands, die durchaus mal erfolgreicher waren, zu einer Zeit, als noch nicht so viel veröffentlicht wurde und als die Labels noch deutlich mehr Einfluss hatten, als es jetzt ist, die aber jetzt das nicht mehr reißen, was sie mal getan haben. Ne, da gibt es genug Beispiele für. Abwärts war eine Riesennummer. Jetzt, ne, und ich finde das immer auch eine mega Band, aber die machen halt keine Hallen mehr voll. Da können sie, ne, aber das ist auch nicht mehr deren Ziel. Das ist ja das Schöne, die machen dann einfach ein Album und ziehen das durch und machen da komplett das, was sie wollen und leben dann halt auch damit, dass dann zu den Konzerten halt nicht mehr so viele Leute kommen. Sie machen aber einfach weiter. Du wirst aber wahrscheinlich nirgendwo in einem Pressetext von Abwärts lesen, dass sie die absolute Legende sind und jetzt mit dem neuen Hammer-Album voll durchstarten, um mega auf der Bühne abzurocken. Das passiert halt nicht. Das passiert nicht Bands, die sich selber respektieren und so sehr respektieren, dass sie sich selber also versuchen, ihren Wert wirklich mal, ich sag mal, Marktwert ist ein blödes Wort, aber das wirklich einzuschätzen.
Aber man weiß ja auch nicht, was für Agenturen dahinter stecken, wer da was schreibt. Ne? Ich meine, ob die Bands immer das abnehmen, was da rausgeht und oder so mitkriegen. Aber wo du sagst, so dritte Wahl als große Band, ne? Das sind sie zweifelsohne in unserer Blase. Aber so im großen Vergleich ist es doch eigentlich traurig, dass selbst die großen Bands irgendwie doch eigentlich auch nur bestenfalls ein kleines Gewerbe betreiben. Ne? Also eins meiner Lieblingsfotos ist von Lee Hollis, von den Spermbirds. dem ich eigentlich, ja, das ist ja eigentlich einer der deutschen Hardcore-Stars, irgendwie eine der ersten, also bekanntesten, größten deutschen Bands, die aber alle irgendwie auch davon nicht leben können, die alle ihre Jobs haben. Und mein Lieblingsfoto ist von Lee Hollis, wie er mit einer Tüte Flaschen am Altglascontainer steht. So nach dem Motto, der Rockstar bringt sein Altglas selber weg. Das bringt so auf den Punkt, weißt du? Da meint man, das ist eine große Band und die kennt jeder und die feiert jeder. Aber selbst die machen das mehr oder weniger als Hobby, weil, was weiß ich, die Leute doch lieber von Bohlen die Scheiße kaufen, so einer
Ja,
breiten Masse.
klar, wobei die Spamboards, also ich glaube, das ist so eine Band, die von super vielen Leuten respektiert wird. Aber die halt auch diesen richtig großen Sprung, ja, sie waren ja eine Riesennummer schon in den 80ern, aber dieser Sprung, ich weiß gar nicht, ob sie den überhaupt wollen. Also bei Dritte Wahl sind ja schon von der ganzen Nummer, auf wie viele Leuten die spielen und so, schon ziemlich groß. Es leben ja auch einige Leute von der Band Dritte Wahl jetzt schon, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Und die Konzerthallen sind wirklich in den letzten 6 bis 8 Jahren plötzlich wirklich voller geworden, ne? Also in Berlin spielt man 2 Abende vor 1500 Leuten, beziehungsweise wollten sie, glaube ich, jetzt das letzte war dann einmal vor über 3000 Leuten zu spielen an einem Abend. Und ich denke, dass das auch geklappt hätte. Das ist schon da. Die Spambirds haben da noch einen etwas anderen Anspruch. Ich habe die Spambirds übrigens angeschrieben. Ich wollte die total gerne bei Hit the Stage dabei haben, weil ich auch wirklich ein großer Fan bin, so. Aber ich habe das auch, also ich bin da immer so ein bisschen vielleicht unbedarft oder so. Ich habe dann geguckt, bei Facebook kann man die nicht mal anschreiben. Ja, gut, okay, geht halt nicht. Und ich habe sie wirklich einfach stumpf bei Instagram angeschrieben. Ich habe keinen Kontakt, ich kenne da niemanden oder so. Ich dachte, ich schreibe sie mal an, erzähle ihnen was und wenn sie Fragen haben, können sie antworten. Und sie haben nie geantwortet. Aber das ist auch wirklich bei einigen Bands gewesen. Es gab schon noch ein paar Bands, die ich gerne dabei gehabt hätte. Und viele haben nicht geantwortet. Ja. Sollte mir zu denken geben.
Dann machst du noch einen zweiten Band, schreibst dann dick die Namen drauf, Spermbirds und die und die und die und haust ein paar leere Seiten raus. Aber muss natürlich einschweißen, ne? Sonst kriegst du Leute vom
Ah,
Kaufen mit.
scheiße, stimmt, da muss ich drüber nachdenken. Da muss ich mal mit dem Verlag reden, ob wir das einschweißen, ob sich das dann auch lohnt. Nein, ich finde das cool gefunden. Ich finde das so, dass auch so die Spambirds kommen nochmal aus so einer anderen Ecke halt. Ich find die total spannend. Ich finde, dass sie wahnsinnig viel zu sagen haben und ich mag das Auftreten von denen auch, weil es halt wirklich einfach, weiß ich nicht, ein bisschen, das ist auch so ein schwieriges Wort, aber demütig ist halt so, ne? Die machen, ziehen ihr Ding durch und die spielen auch noch vor einigen Leuten, aber die überschätzen sich halt nicht. Ne, die wissen halt irgendwie schon, was sie sind und sie wissen, dass sie einen Einfluss haben. Und ich glaube, dass sie auch wissen, dass sie eine extrem coole Band sind. Aber sie wissen halt auch, dass der Markt für extrem coole Bands in Deutschland nicht besonders groß ist. Ne?
Das ist wohl richtig.
Ne, das erlebt man bei so vielen Sachen. Bands, die ich wirklich hervorragend finde, von denen ich finde, da müsste eigentlich quasi, müssten durch die Decke gehen. Das passiert einfach nicht mehr. Das ist wirklich heute so, dass du ein richtig, glaube ich, ein richtig Konzept haben musst. Du musst ein Konzept haben, dann musst du eigentlich auch Leute haben, die gut aussehen, so hart das auch klingt, ne? Also ich finde, viele Bands, die man so mit der Zeit berühmter hat werden sehen, die wurden auch alle immer schöner.
Ja, das war bei den Stones ja auch schon so, ne? Die haben ja auch ihren Keyboarder rausgeschmissen, weil er auf den Fotos scheiße aussah. Der durfte dann immer hinterm Vorhang spielen, die nächsten 30 Jahre.
Ist ja auch okay.
Ja.
Du, ganz ehrlich, würde ich machen, wenn es am Ende des Tages die Kohle gibt, die Stones eingenommen haben.
Ja.
Ich hätte eventuell auf die Konzerte mit den Onkels verzichtet, ne? Die sie irgendwann. Wann haben die Tour gemacht? Ich weiß das gar nicht mehr. Die haben doch irgendwann in den 2000ern eine Tour gemacht, die total schlechte Vorverkauf hatte oder sowas. Und dann haben sie irgendwie die Onkels als Vorband, glaube ich, sogar mit an Bord
Echt?
geholt. Ja.
Das habe ich gar nicht am Schirm.
Ja, und dann kam natürlich, war alles voll, aber keiner war für die Stones da. Ne? Also
Das
das waren, also ich
ist
bin mir da relativ sicher. Ich will jetzt, also ich kann ja zum Glück schneiden, wenn es jetzt völlig falsch ist. Jetzt tippe ich mal hier was ein, aber ich bin mir sehr sicher, dass genau diese Konstellation gab. Dass es so war, dass halt quasi jetzt alle Stadien ausverkauft waren, aber als die Stones spielten, ja, 2003 in Hannover.
was?
Ja.
Ach. Mensch, Mensch.
Genau, der umstrittene Auftritt der bösen Onkels beim Konzert der Rolling Stones in Hannover vergrault die Sponsoren.
Oh.
Ne, ja, deswegen, also das, das gab es also mal. Da hätte ich dann vielleicht darauf verzichtet, wenn gleich ne, das Thema Onkels jetzt auch nicht angesprochen werden soll, aber das hätte ich vielleicht gelassen. Da hätte ich vielleicht einfach vor etwas weniger Leuten gespielt und fertig. Aber gut, ich denke, in den Größenordnungen da ist das vielleicht auch fürs Ego wichtig, dass es ausverkauft ist. Und dann muss man halt mit den Onkels spielen.
Ja, ist noch ein schönes Foto, was ich jetzt leider nicht zeigen kann. Ich war vorletztes Jahr tatsächlich bei KISS auf einer Stadionshow in Essen. Und eine Fotografin, Tatjana Derdwinkel, hat nachher Fotos rausgehauen. Mein Lieblingsfoto ist von Paul Stanley von der Seite auf der Bühne. Man sieht ihn da in voller Montur, noch ein bisschen von der Bühnendeko. Und dann geht aber hinten der Blick auf leere, unbesetzte Stadionränge mit Sparkasse Essen-Werbung. Das ist eigentlich auch sehr traurig.
Ja, aber ich meine, KISS haben sich natürlich auch komplett selber zerstört, quasi so. Ne? Ich meine, das ist, da gibt es schon wirklich ein paar sehr, sehr coole Alben. Ich war nie der Riesen-KISS-Fan. Da war es für mich immer eher die New York Dolls. Aber klar, diese Zeiten sind vorbei. Also die Zeiten, in denen KISS noch irgendwo richtig, richtig die Stadien voll macht, das ist für die meisten Bands vorbei. Also auch die es nicht wahrhaben wollen wie KISS. Oder so. War es das einfach. Und ich meine, also das gibt ja auch verschiedene Personen der KISS, die jetzt nicht auch nicht mehr so vorzeigbar sind, beziehungsweise irgendwelche Reality-TV-Auftritte hatten oder sonst was. Das ist dann ja auch eine Gene Simmons war es ja, glaube ich, dem Reality-TV. Ich weiß gar nicht, was Peter Criss war auch irgendwas. Naja, gut, wie gesagt, das hätte ich mir, glaube ich, schon gar nicht angetan. Ich habe mir aber vor 2 Jahren Alice Cooper in Berlin angeguckt.
Das ist das gleiche in Grün, oder nicht?
Genau, das war nicht ausverkauft. Es war okay. Die Show war okay. Ich war als Jugendlicher ein riesen Alice Cooper-Fan, habe ihn damals nie gesehen. Und als dann jetzt nochmal die Tour kam, zu dem auch guten vorletzten Album, das erschien, da habe ich gesagt, okay, machen wir mit. Und ich war dann als wirklich jemand, der ganz selten große Konzerte besucht, auch sehr, sehr irritiert über das Ganze. Also es war wirklich so, dass man konnte halt, also wir haben die billigste Kartenkategorie genommen, das war irgendwie dann schon 57 €, wenn ich mich recht entsinne. Und dann waren wir in der Halle drin und da war mittendrin war so ein Wellenbrecher. Und ich dachte, ach cool, gehst ein bisschen weiter nach vorne. Dann gehe ich da so rechts rum, da kommt ein Security-Typ an und sagt, zeig mir mal deine Karte. Ich zeige ihm meine Karte, er sagt, da darfst du nicht rein. Es gab also schon drei verschiedene Bereiche und ich hätte halt einen Zehner mehr zahlen müssen, um näher an Alice Cooper dran zu sein. Das war im Endeffekt vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich das nicht gezahlt habe, denn der Mann ist halt wirklich auch schon alt, ne? Und aus der Entfernung wirkten dann viele von den Effekten, die da auf der Bühne stattfanden, vielleicht dann auch deutlich besser, als sie dann close-up gewesen wären. Und man konnte halt aber auch irgendwie für, ich glaube, 600 € konnte man halt die Alice Cooper Soundcheck Experience erleben. Das heißt, man durfte dann eine halbe Stunde vorher in die Halle oder eine Stunde vorher, darf sich den Soundcheck angucken, darf dann jeweils ein Foto machen. Ich glaube, damals mit der Gitarristin Lita Ford und mit Alice Cooper und vielleicht noch ein paar anderen Bandmitgliedern. Das weiß ich nicht so genau, weil ich es dann doch nicht gebucht habe. Und dann kriegte man halt quasi, glaube ich, ein T-Shirt und hatte die Chance, das finde ich geil, als allererstes am Merch-Tisch einzukaufen.
Das gab es bei KISS aber auch. Da kostet es allerdings 800 €. Und ich glaube, ich weiß es nicht mehr, ich habe die Preise nicht mehr im Kopf, weil ich es dann auch nicht genommen habe. Ich weiß nicht, für noch ein, zwei Scheine drauf, durfte man sogar auf die Bühne, also nach dem Soundcheck oder so, und durfte ein Originalinstrument anfassen oder einen
Mikroständer
Mikrofonständer
wäre gut gewesen.
sowas.
Ich find das total schräg, dass es Leute das gibt, die das machen. Ich hatte einen Kumpel, der an dem Abend quasi in Berlin den Merch gemacht hat, der da gearbeitet hat. Und der sagte mir, das haben 20 bis 30 Leute haben das gemacht für 600 €.
Ja, und da wäre ich sehr enttäuscht gewesen, weil der KISS-Merch-Stand, der war echt enttäuschend. Es gab T-Shirts, Sweatshirts, Capus, Mützen. Aber ich hatte gedacht, es gibt, was weiß ich, es gibt noch Toaster und Sandwich Maker und was nicht alles noch geben könnte an ausgefallenem Merch. Aber es gab nur den Standardscheiß.
Das
Und
ist
den aber
echt
dann
scheiße.
für den halben Monatslohn. Ne?
Bei Alice Cooper war es so, dass alle Platten am Merch-Tisch signiert waren. Oh. Und dann kostete aber diese Detroit 10-Inch, glaube ich, 62 Euro. Und ich meine, also ist schön das war schön neon signiert und so, aber 62 Euro war dann auch für mich ein bisschen viel, ne? Auch als wirklich riesen Alice Cooper-Fan, der wirklich auch, also das Gesamtmachwerk dieses Menschen wirklich, wirklich liebt, trotz der offensichtlichen Probleme, die es im Spätwerk gibt. Aber das war mir dann doch zu viel. Und die Show war halt in der Form durchwachsen. Also ich verstehe das, ne? Der Mann ist, glaube ich, jetzt 74. Dass der jetzt nicht mehr die Power hat, die er in den 90ern hatte, gerade für diese Songs. Und die Songs aus den 70ern, das funktionierte noch besser. Bei den 90ern war es da deutlich schwieriger. Und es war halt so, dass auch der Background vom Band kam. Denn immer wenn der Background-Gesang kam, war Alice Coopers Stimme damit drauf, wie auf dem Album halt. Aber Alice Cooper hat beim Background definitiv nicht das Mikro vom Mund gehabt. Das ist nicht schlimm, aber auch nicht schön. Das hat so ein bisschen so, also ich habe so zwischendurch so gedacht, hä? Also ich habe das erst nicht gemerkt, denn ich hatte aber so Ohrstöpsel drin, die alles halt irgendwie 12 dB runterziehen. Dann hört man auf Konzerten deutlich besser. Das habe ich mir mal geholt, weil ich ja, wenn ich Fotos mache, oft direkt vor den Boxen stehe und dann tat mir die Ohren richtig weh. Da habe ich mir dann sowas mal gegönnt, auch schon mehrfach verloren und mir neu gönnen müssen. Und da hört man das richtig gut und man hört natürlich, dass es der eine extrem gute Band hat, ne? Also die sind ja so gut, dass du quasi einstellen kannst, dass der Background vom Band kommt. Das heißt, da darf ja wirklich kein bisschen verspielt sein. Das sind wirklich extrem gute Musiker und sein Gesang war dann auch live, aber das vom Band, das war schon schräg, zumal er irgendwie zwischendurch drei Gitarristen dabei hatte. Wenn du jetzt irgendwie sechs Leute auf der Bühne hast, die müssen noch einen Background-Gesang hinkriegen.
Könnte klappen.
Ne? Aber wie gesagt, aber das sind einfach so Sachen, das ist wahrscheinlich so, dass wenn man dann Fan ist von sowas wie ich bei Alice Cooper, dass man das dann einfach trotzdem gutheißen kann und gut findet und die anderen Leute halt, ne, dann auch schräg finden. Und wie gesagt, Kiss und Alice Cooper, ich glaube, das ist so eine Nummer, wobei ich Alice Cooper immer noch mehr Integrität grundsätzlich zurechne, weil er irgendwie schon eine relativ coole Socke ist.
Der ist mehr DIY,
Nee, aber der ist einfach ein anderer Typ. Also A hat er bei Wayne's World mitgespielt.
Okay.
Ne, das muss man sagen, das haben Kiss nicht. Und die hätten eigentlich voll da reingepasst. Ne?
Ja.
Und ich finde einfach so, also ich mag die Figur einfach. Ich mag Alice Cooper einfach. Ich finde, er hat auch wahnsinnig geile Sachen gemacht. Und auch die Alice Cooper Band früher, diese schräge Musik, die gemacht hat, das ist schon was Besonderes, wenngleich er das live nicht machen würde. Er hat aber auf seinem vorletzten Album hat er einen Song gemacht, meine ich sogar mit einigen Mitgliedern der Alice Cooper Band. Und der ist auch ordentlich schräg, der Song. Der ist echt geil und der passt eigentlich überhaupt nicht so in den Rest des Albums rein. Und gerade deshalb ist der so großartig.
Ja,
Ne?
kann ich nicht mitreden, da bin ich relativ unbeleckt in Sachen Alice Cooper.
Ja, also wie gesagt, ist so eine Fansache halt, aber das ist so ähnlich halt. Ne? Also Kiss hätte ich mir nicht gegeben, Alice Cooper habe ich gemacht. Letztes Jahr sollte Ozzy kommen. Da hatte ich auch für eine Sekunde drüber nachgedacht, aber da waren es dann irgendwie auch schon gleich 80 Euro oder so. Und dann habe ich überlegt, wie viele Lieder ich von dem kenne und das waren auch nur irgendwie.
Ich muss sagen, ich habe den Ausflug zu KISS, übrigens beste Karten ganz vorne, geschenkt bekommen. Da schaut man nicht ins Maul. Aber ich habe das wenig als Konzert genommen, sondern es war einfach ein großer Kindergeburtstag irgendwie. So wie Gwar in nicht ganz so gut vielleicht.
Du hast Gwar live gesehen?
Zweimal.
Okay. Aber das ist doch wirklich einfach nur eine Ronald McDonald Kindershow mit kotzenden Monstern, oder?
Ja, das
Okay.
stimmt.
Also eine respektable Ronald McDonald Kindershow mit kotzenden Monstern, aber auch nur das.
Na, zumindest hat es die Polizei Warendorf beeindruckt. Als wir vom Konzert wiederkamen, kamen in Kontrolle. Und sah natürlich aus wie die Beschmierten mit Blut und Pisse und alles auf dem Hemd. Und die Leute in das Auto rein und haben sich besorgt erkundigt, ob es uns denn gut ginge und was passiert sei. Ja, wir kommen von einem Konzert. Ach so. Ja.
Ja, auch eine sympathischere Band, Gwar, dann irgendwie dafür, für das, was sie so gemacht haben.
Ja, richtig. Wobei leider keine Hits. Also Gwar auf Platte ist ja so.
Ich habe mir mal ein Ding angehört, das ist halt wirklich, das sind da so Bands, die leben halt vom Live-Auftritt.
Richtig.
Ne, die leben halt
Kiss hat
nicht
immerhin noch
davon.
ein paar Hits, ne?
Definitiv
Muss man
hat
sagen.
Kiss ein paar Hits, das stimmt. Das ist auch eine andere Liga. Ne? Also Gwar ist ja wirklich einfach nur so ein Zirkus-Act,
Ja.
halt so wie, also jetzt, das soll jetzt, also Ich will jetzt nicht Gore runterstufen, aber es ist so ein bisschen so ähnlich wie in den 90ern diese Rockbitch-Geschichte. Ne? Gore haben natürlich deutlich mehr Anspruch an sich und an Musik gehabt, aber das war auch so ein Ding, wo irgendwie alle hin wollten. Ne? Die treiben es auf der Bühne. Wen hat das interessiert? Ja, aber es waren super viele Leute. Ich kenne auch Leute, die da waren und die es dann auch super fanden. Mhm. Also, ich sage jetzt keinen Namen, aber also einer hat mir erzählt, ja, dass er in der ersten Reihe stand, weil sie einfach früh waren. Und als er irgendwann pinkeln musste, hat er in seinen Bierbecher gepinkelt und ihn einfach irgendwo hingeschmissen, damit er nicht aus der ersten Reihe weg muss. Das ist mir noch nie auf einem Konzert passiert, dass ich dann irgendwie, dass ich dachte, dass ich das unbedingt brauche. Aber das war halt ein Ding. Ne? Eine Zeit lang war das viel. Ich weiß nicht, ob es diese Band noch gibt, aber wenn, werden da immer noch dieselben, also dieselben komischen Freaks hinkommen, aber halt weniger.
Ja, sterben halt aus.
Genau, genau, und das ist ja auch okay, weil so ein Rotz braucht auch keiner. Also ich meine, es ist schön, so Kunstfreiheit, gerne könnt ihr auf der Bühne ficken, aber dann nennst, also dann finde ich, ich finde es schwierig, das sowas dann Kunst zu nennen, persönlich. Ich aber nur, also ich will das keinem absprechen.
Wahrscheinlich gibt es solche Bands heute noch irgendwie, aber uns alten Leuten sagt keiner mehr Bescheid, dass wir hingehen sollen.
Das ist ein gutes Thema. Ne? Wenn du dir das Ox jetzt durchliest oder das Plastic Bomb heutzutage, wie viele der Reviews, wie viele Alben von den Reviews kennst du?
Tja, weiß nicht. Zwei, vielleicht mal drei, wenn es gut hochkommt. Ja. Weiß nicht.
Ich hatte das vorletzte Ox, ich kannte keins. Also die haben ja hin und wieder so Besprechungen von alten Alben, klar, die kannte ich. Ich kannte kein einziges von den Alben. Ich konnte nicht mitreden. Und da ist mir dann aufgefallen, also abgesehen davon, dass wenn ich in den Spiegel gucke oder sonst was sehe, ist mir aufgefallen, wie alt ich bin. Ne, das war dann so musikalisch alt. Ne? Ich denke eigentlich, also das ist auch total, ich denke dann so, ja, ich bin eigentlich hip, ne? Ich hole mir neue Alben von Bands, so, ne? Ich entdecke neue Sachen, auch viel, aber ehrlich gesagt bin ich das überhaupt nicht. Ich lebe auch in meiner kleinen Blase, wie jeder, und offensichtlich sind die Leute vom Ox, die halt, also die haben einfach einen anderen Einblick, die sind mir um Weiten voraus. Ich bin offensichtlich schon irgendwie gefangen und institutionalisiert, wie es Morgan Freeman in Die Verurteilten nennt.
Ja, aber das ist ja auch ganz normal. Ne? Ich war neulich nur sehr erstaunt, als es hieß, da kommt eine Neuauflage von Shelter 20 Summers Pass raus, weil die jetzt 20 Jahre alt ist. Und ich hätte jetzt gesagt, ja, 10 Jahre ist sie bestimmt schon alt. So, ne? Ja. Ich weiß nicht, zu der Mantra bin ich damals doch durchs Zimmer gehüpft. Die war aber.
Die war ein bisschen früher.
Die war ein bisschen früher. Es wurde dann auch nicht besser unbedingt. Und Ray Capo ist ja auch ein Spinner vorm Herrn. Ich glaube, der kommt so ziemlich direkt nach Harley Flanagan von Chromax.
Also, ich habe die Shelter irgendwann mal live gesehen und dieses Krishna-Gelaber zwischen den Songs, das hat es halt so kaputt gemacht. Ansonsten war die Show echt okay halt. Ne? Und da sind ja. Und durchaus auch gestandene, also waren ja auch coole Musiker dabei. Aber, also wie gesagt, ich habe so meine Helden, aber die sind nicht in dem Bereich. Harley Flanagan, ich meine, der kennt halt jeden, der war halt überall dabei. Das macht ihn halt schon zu einem irgendwie besonderen Typen, aber das heißt nicht, dass ich den treffen will.
Nee, aber wenn du ihn nicht kennst, nach 2 Minuten sagt er dem auch, dass er überall dabei war. Ne?
ja, ich folge seinem Instagram-Feed und es ist also alle 3 Monate kommt dann nochmal das Bild mit einer ähnlichen Geschichte oder sowas, um nochmal dran zu erinnern, ne, was, wo er denn Lemmy kennengelernt hat und Joe Strummer und so. Aber gut, er hat das halt auch. Ne? Im Endeffekt sitzen wir vielleicht ja auch hier nur und sind traurig, weil wir das halt nicht erzählen können, weil wir beide nicht David Hasselhoff kennengelernt haben zu Knight Rider-Zeiten oder Ähnliches. Ne? Wir sind beide, Holger, wir sind wahrscheinlich einfach nur 2 traurige Arschlöcher, die hier den großen Helden der Welt einfach, die einfach beneiden. Ja, vielleicht ist es ja so.
Das ist purer Neid, stimmt schon.
Ich denke, also es gibt ein gewisses Alter, das ist bei allen Leuten unterschiedlich, wann man erkennt, dass man definitiv nicht der Held der eigenen Geschichte ist. das kommt irgendwann und ich glaube, das ist dann so ein ganz wichtiger Teil, wenn man so merkt, so okay, du bist definitiv, ich glaube, es gibt diese 3 Regeln, ne? Du bist fetter, als du denkst, immer. Du wirst definitiv nie so erfolgreich sein, wie du es dir wünschst. Und ich weiß gar nicht, was die dritte Regel ist. Es gibt so diese drei Regeln, die einfach sagen, ganz ehrlich, was man wissen muss. Das Wichtigste ist aber immer, du bist fetter, als du denkst. Wenn du vorm Spiegel stehst, dann betrügt dich dein eigenes Gehirn so, dass du denkst, wow. Und wenn du dich dann auch, das ist der Grund, warum viele Leute sich auf Fotos nicht sehen können, weil sie denken, was, so sehe ich aus, aber im Spiegel bin ich doch voll die Granate. Das ist das Problem dabei.
Den Spiegel leicht schräg stellen hilft auch schon viel.
Ich habe mich damit abgefunden halt. Man ist halt nicht der Held der Geschichte, man ist halt so dabei. Ne? Andere Menschen machen das und die Frage ist immer, ob man das auch unbedingt sein will. Ne? Du weißt nie, was passiert, du weißt nie, wo du reinrutscht. Ist vielleicht auch ganz gut. Ne? Und wenn ihr euer ganze alles zusammengesetzt hättet und ihr mit C4Service so langsam nach oben gekommen wärt, und ihr wärt eine der Bands gewesen, die so langsam von dem hätten leben können, dann hätte die Pandemie euch jetzt viel mehr gefickt, als sie es so getan hat.
Ja, Moment, wir sind ja noch nicht fertig. Ne? Also es
natürlich, der Weg, ich weiß, der Weg geht steil nach oben, keine Frage. Ja, aber jetzt also, gerade an dem Punkt, ist ja ganz gut, dass ihr euch jetzt erstmal zurückgehalten habt bis jetzt.
Das stimmt, also wirtschaftlich kommen wir da ganz gut raus. Aber so karrieretechnisch orientiere ich mich da so am Buena Vista Social Club. Ne? Also das ist viel zu spät.
Du meinst so, dass du so euren Sound irgendwann so als typisch westfälische Musik verkaufen könnt und dann halt sitzt ihr dann auch vom Gleis und habt da alle so ein schönes Hawaii-Hemdchen an und zockt dann noch. Ich könnte mir das gut vorstellen.
Doch, also das, ich plane da was.
Das ist auf jeden Fall gut. Also man ist da nie zu alt für, um wirklich berühmt zu werden. Und dann hat man auch eine ganz andere Standing sofort. Da gab es ja überhaupt keine Frage. Das war großartig, das war super. Man wird man auch nicht mehr so angegriffen. Ist vielleicht eine ganz gute Idee.
Ja, ganz genau. Ne? Du musst halt mit dem Rollator um Rasen rennen, dann bist du auch mit 100 berühmt. Ne?
Stimmt, das reicht ja auch schon.
Reicht auch.
Ja, dann, aber ihr müsst, also, das müsst ihr aber trotzdem gemeinsam vernünftig absprechen, wie ihr das dann machen wollt.
Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, das zu überlegen.
Genau, aber so ein Businessplan ist ja langsam jetzt mal notwendig. Ihr wollt euch nicht weiter so rumeiern.
Nee, eben.
Ja, den braucht eigentlich jeder einen Plan.
Wir machen jetzt eine Show in der Sputte für so eine Hackermacke oder was und danach wird kassiert. Genau.
Denke ich auch, klar. Ja. Aber da musst du aufpassen, weil der Typ hat jetzt einen neuen Trick, wie er euch die Kohle wieder abjagt, wenn ihr gerade den Laden verlassen wollt.
Ja, wir sagen nicht, wo unser Auto steht.
Ja, also ich finde das immer noch beachtlich, aber auch so, jetzt ziehen wir den Schluss nochmal, dass der, also ich meine, der hätte ja von der Band auch richtig aufs Maul kriegen können, für die Nummer einfach angerannt zu kommen und denen Geld wegnehmen zu wollen. Ja. Also kennt ja nicht so wenig Bands, die dann dafür auch direkt mal am Backpfeifenbaum gerüttelt hätten. Also es ist schon beachtlich, was für Sachen wegen dann 30 Euro oder 20 Euro Leute sich da in Gefahr bringen.
Ja, aber... Er sah die Vereinskasse davonfahren quasi.
Aber wenn 20 Euro die Vereinskasse ist, dann bist du vielleicht auch in einem scheiß Verein.
Ja. Und die vierte Band, die da gespielt hat, die waren morgens, als ich mit Kein Haster aus dem Schlafgemach kam, waren die schon weg. Und dann habe ich da hinterher angerufen. Ich sage, was habt ihr da gemacht? Ja, wir haben dem Chef noch 10 Euro gegeben, damit wir weiter saufen durften. Und haben durchgemacht.
Ja. Oh, das liebe ich. Solche Geschichten, wo dann noch so Bands noch draufzahlen oder so. Ja. Wir haben mal ein Benefits gespielt für die Scheune in Ebenbüren. Und dann sind wir halt von Münster bis nach Ebenbüren gefahren. Und als wir dann um eine Flasche Cola baten, wurde uns gesagt, das wären Benefits, die sollen ja auch ein bisschen Geld einnehmen wollen. Da musste man wegen der Flasche, also einer Flasche Cola musste man laut werden. Wirklich laut werden, also man musste richtig rummaulen, damit die einem eine Flasche Cola gegeben haben. Zugegeben war das auch jemand, der, glaube ich, einfach das Kommuniqué nicht bekommen hat, wie man das an dem Abend macht. Wir haben ja auch nicht viel verlangt. Es war auch so, dass das nicht viel Geld gebracht hat, weil für uns halt auch nicht viele Leute gekommen sind. Aber ich sehe trotzdem die Flasche Cola, die saß drin.
Ja. Ja. Wir hatten mal einen Backstage-Raum, der war der Bierkühlschrank gut gefüllt, kann man nicht meckern. Aber als dann einer an der Theke ein alkoholfreies Bier haben wollte, das musste er selbst zahlen, weil Das war eine andere Kasse.
Das ist ja auch viel teurer.
Ja, genau.
Das darf man ja nicht vergessen, dass die Kosten, in die sich Leute manchmal reinstürzen. Ja, aber gut, das ist halt so. Ich meine, man kann ja auch mit Konzerten, also gerade mal so, wenn du so kleine Veranstaltungen machst, da kannst du natürlich auch ganz derbe auf die Fresse fliegen. Aber nichtsdestotrotz muss man es dann einfach lassen. Ne? Dann muss man halt nicht hingehen und sagen, ich mache das jetzt und ziehe es durch, egal was. Sondern da muss man halt auch sagen, okay, wenn man keinen Bock auf Verluste hat, dann macht man halt keine Konzerte. Weil das kann halt immer passieren.
Ja, eben. Also wenn ich ein Konzert mache, dann mache ich das, weil ich da Bock drauf habe. Und wenn ich dann drauf zahle, dann ist das halt so. Ne?
Ist ja in gewisser Weise auch okay. Also wir haben mal, wenn die Konzerte, die wir so damals mit unserer Konzertgruppe gemacht haben, da haben wir im Endeffekt oft Konzerte gehabt, da hat so jeder einen Zwanni draufgelegt oder so, dann nach allem drum und dran. Ja. Aber das ist dann ja auch, andere Leute gehen halt ins Kino und zahlen Zwanni. Mit allem drum und dran, und wir haben halt quasi dann zwei Bands da gehabt, zum Beispiel ja auch zwei aus Südkorea, ne, die dann rüberkamen, so, und wenn man dann dafür ein bisschen Kohle hinlegt, aber dafür sich zwei wirklich gute Punkbands aus Südkorea angucken kann, ist das doch ein Traum. Also ist doch deutlich besser als was immer es auch in den meisten Kinos gibt.
Das ist wohl richtig, genau.
Ne, und irgendwie, da muss man das, glaube ich, auch so sehen, dass wenn man das als Hobby macht, Hobbys kosten halt auch mal Geld.
Eben. Die einen gehen kegeln, wir gehen auf Konzerte.
Ja, genau. Und kegeln zahlt auch Eintritt. Ich find halt, ne, ist es auch vollkommen okay, wenn man damit Gewinn macht. Aber wir haben wirklich auch, ich glaube, im Laufe der Zeit gab es nur ein einziges Konzert, bei dem wir ein bisschen Gewinn gemacht haben. Und das war die Movement Show.
Ach was.
Ja, genau. Da haben wir so ein bisschen, also haben wir so weit was übergehabt, dass wir so die anderen Konzerte hätten ausgleichen können. Das haben wir dann aber so ein bisschen zusammenbehalten und die nächste Show war es dann auch weg. Ich weiß nicht mehr, was die nächste war. Das können wir da auch noch spielen. Es gibt doch diese New York Hardcore Chronicles Geschichten und so. Da gibt es ja auch immer dieselben Fragen für alle Leute. Ne? Und das können wir jetzt ja auch noch eben spielen, wo wir einfach dabei sind, weil es auch so spannend ist. Ne? Was war denn deine erste Punk- oder Hardcore-Show?
Oh, tatsächlich Karl Nagel, damals mit Morbid Outburst und Bosskorps im Ostbunker.
Oh, Bosskorps.
Ja.
Ja. Das Karl Nagel. Bosskorps Sperma Willi, ne? War der sympathische Sänger, ne? Ja, ich glaube schon. Ja.
Die habe ich dann nicht mehr so verfolgt.
Na, einen schönen Spitznamen gehabt.
Ja.
Okay, und welche Band, das war die nächste Frage, sag mal, welche Band hättest du gerne gesehen, hast du aber verpasst?
Ich habe AKL nie gesehen, obwohl die damals ständig gespielt haben. Irgendwas kam immer dazwischen.
Ja.
Ja, und natürlich Ungnade der späten Geburt, Black Flag in echt und Kennedys in echt. Habe ich halt auch nur die traurigen Aufgüsse gesehen.
Das heißt, du hast dir die Dead Kennedys ohne Jello angeguckt oder du hast dir Jello ohne die Dead Kennedys angeguckt?
Ja, Jello ohne Kennedys habe ich ein paar Mal gesehen. Das ist ja nicht verwerflich.
Genau. Aber
ich habe tatsächlich zweimal die Dead Kennedys auf Festivals gesehen und wurde auch zweimal in meiner Enttäuschung nicht enttäuscht.
Okay, also das hatten wir, genau, die Bands, die du verpasst hast. Was ist noch die Frage? Genau, welchen Laden du am meisten vermisst? Club you missed the most. Aber wir reden natürlich jetzt über Münster und nicht über New York. Aber Münster ist ja ähnlich wie New York.
Ja, CBGBs vermisse ich natürlich. Ne?
Also du meinst das Odeon?
Ach so, das Odeon auch. Richtig. wobei ich da als Zugezogener relativ wenig erlebt habe als die Einheimer. Und nur staunen kann, wenn ich höre, dass sie da, was weiß ich, Chili Peppers, Ärzte, sonst was. Ich habe Animal Wexter immerhin gesehen.
Immerhin.
Ja, und von aktuellen Läden, ja, weiß nicht, alle. Baracke, Gleis, Sputte, Heile Welt, also fehlt alles irgendwie. Baracke, habe ich jetzt schon Baracke gesagt?
Ja, ne? Ja, also glaube ich nicht, nee, kannst du nochmal sagen.
Also Baracke ist das Wort.
Ne. Wunderschöner Laden, wirklich. Also, aber auch da ist auch zu traurig, das ist, aber ich glaube, das letzte Mal, dass ich in der Baracke war, ist echt schon scheißen lange her. Ich glaube so 2014 oder so. Und ich kriege das auch nicht mehr mit, wer das spielt. Also eigentlich spielen da wahrscheinlich total viele Bands, die ich auch gerne sehen würde, aber ich kriege es nicht mehr mit. Das ist total, total grauselig.
Musst du mal dieses Internet anschaffen, da steht auch fast dran.
Echt? Ja, ich hatte irgendwie so, das ist ja für Angela und mich beides noch Neuland. Und ich traue dem einfach nicht so. Und ich habe 1999 auch mal einen Zeitungsartikel gesehen, in dem drin stand, dass das Internet eigentlich nichts bringen wird und ganz schnell nur eine Phase ist. Und dem vertraue ich eigentlich immer noch. Deswegen kann ich jetzt, weiß ich nicht.
Also wenn da mal da Konzerte sind, schicke ich dir eine Postkarte, dann zeig ich dir Bescheid.
Genau, das ist wunderbar. Du kannst mir auf meinen Anruf, du kannst mir auf meinen Pager schicken. Den ich immer an meinem Gürtel mit rumtrage. Ne? Sehr gut. Und wenn der dann piept, dann sage ich immer, oh, Entschuldigung, das ist das Krankenhaus. Ich muss mal eben gucken, was los ist.
Genau.
Ne? Das erinnert auch an die wunderbaren Emergency Room.
Ja, das ist ein wichtiges Accessoire. Ich habe nie eins gehabt.
Oh, das ist aber jetzt irgendwie schade.
Ja, ich war da ein bisschen behind.
Hättest du entweder Arzt oder Drogendealer? Beide hatten das immer.
Also ja, dienstlich hatte ich so ein Ding mal tatsächlich, aber privat.
Echt?
Privat war ich,
dienstlich war ich schon.
Ja, aber privat war ich nie wichtig genug.
Na, privat hatte ich sowas natürlich auch nicht. Ich hatte sowas nie. Ich war nicht mal dienstlich wichtig genug. Kannst du dir das vorstellen?
Ja.
Ja, danke. Ne?
Ja, gerne.
So, gibt es noch was, was du den Hörern zuhört nach 2 Stunden und 10 noch sagen möchtest?
Habt euch lieb, kauft unsere Platten, kauft Tims Buch. Und bleibt negativ.
Genau, bleibt negativ ist ein super Ende, das finde ich nämlich auch. Ich hoffe ja, dass wir vielleicht nochmal dazu kommen, uns wirklich mal zu sehen, auch vor dem 21.8. Aber im Prinzip sieht es ja momentan nicht so aus. Da ist ja eine Menge, ja, ist es Schwarzmalerei, werden wir sehen, wahrscheinlich nicht, aber da ist eine Menge düstere Wolken noch am Horizont. Ne? Poetisches Ende ist doch wunderbar. Die noch verhindern, die noch eine Zusammenkunft verhindern, aber irgendwann sehen wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich dir, sage ich dir vielen Dank, dass du dir die viel Zeit genommen hast für das Interview, dass ich wirklich schön und erquickend fand und auch durchaus schön war, da es halt auch hier und da mal komplett abdriften konnte.
Ja.
Und dafür, dass ich wahrscheinlich 80% Redebeteiligung hatte und es eigentlich um dich gehen sollte.
Aber die 20% kannst du ja rausschneiden, du hast ja die technischen Möglichkeiten.
Ganz genau, es wird ein Monolog.
Ja.
Ich werde von dir nur über so ein zwischendurch so ein okay. Und das reicht ja schon. Genau. Das war schon. Ich wollte eigentlich auch zu meinem Podcast nur Leute einladen, die mir zuhören. Du hast das komplett nicht gerafft, dass ich keine Beiträge brauche. Ich brauche, wenn überhaupt, nur Stichwortgeber, dass du sowas reinhaust wie oder einen Lacher einfügst. Das wäre auch geil. Dass ich immer so einen Witz erzähle und dann wie bei den Bundys damals oder so, auch wieder so eine Uralt-Serie. Genau, immer, und immer der Lacher muss aber immer gleich sein. Das war ja bei denen auch so. Das war ja immer dasselbe. Die hatten ja eine Konserve quasi und die wurde immer wieder rausgeholt.
Ja, pass auf, ich such mal so einen Soundfile und dann fangen wir gleich nochmal an, oder?
Genau, ich habe Zeit, dann legen wir nochmal los.
Ja, ne? Alles klar.
Wunderbar. Holger, vielen Dank. Und vielen Dank an alle, die sich das jetzt angehört haben. War viel. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend. Wir hören uns bald beim dritten Teil.